Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, um zu diesem Thema zu sprechen, Schöpfung oder Evolution. Es ist ja ein sehr wichtiges Thema, das uns alle bewegt. Denn wir Menschen gehen ja mit der wichtigen Frage auch über diese Erde, woher kommen wir? Wozu leben wir eigentlich und wohin gehen wir? Zur Einstimmung zu diesem Thema zunächst mal ein kleines Bild, das unser Sohn mir gemalt hat. Es kann vielleicht stimulierend sein für das, was wir heute Vormittag und heute Nachmittag tun wollen. Ja, eigentlich nicht, das wollen wir eigentlich nicht tun. Diese drei Affen halten sich ja gerade die Ohren zu, die Augen zu und den Mund zu. All das wollen wir nicht tun, sondern wir wollen unsere Ohren einstellen auf das, was wir hören werden, auch unsere Augen einstellen auf das, was wir sehen werden. Und nach dem Vortrag wollen wir auch unseren Mund auftun, um Fragen zu stellen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir auch Fragen, die dann bleiben, einfach dann hier stellen, und ich will versuchen, so gut ich es kann, dann auch zu beantworten. Ich werde immer wieder gefragt, ob man das auch irgendwie schriftlich bekommen kann. Nun, einen Teil davon, nicht alles. Das ist zunächst einmal das Buch Logos oder Chaos, ist am Büchertisch hier auch vorhanden. Ist eine Darstellung aus biblischer und naturwissenschaftlicher Sicht zu dem Thema, das wir heute Morgen hier verhandeln wollen. Dann ein zweites Buch, Schöpfung oder Evolution. Dieses Buch ist leider vergriffen, wird aber in wenigen Wochen wieder erhältlich sein. Es sind noch einige Restexemplare am Büchertisch da, ich glaube so 5 oder 6. Also wer zuerst da ist, der hat es. Und sonst muss man etwas warten. Das andere ist aber höchstwahrscheinlich in genügender Anzahl vorhanden. Wir wollen also an diesem Morgen nachdenken über die Frage nach der Herkunft dieser Welt und nach der Herkunft des Lebens. Die Wissenschaft bietet uns 2 Möglichkeiten an, und die wollen wir einfach auch mal abprüfen. Es gibt eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sagen, dieses Leben ist einfach so aus dem Chaos heraus entstanden. Durch Zufall, also Allogos, durch Selbstorganisation der Materie. Und zu den Vertretern dieser Wissenschaftler gehören Monod, Simpson, dann der deutsche Nobelpreisträger Manfred Eigen, Kuhn, Kaplan, und hier könnte man die Liste dieser Namen noch beliebig fortsetzen. Aber das ist nur die eine Seite. Es gibt auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sagen, das ist unmöglich, und zwar aus wissenschaftlichen Gründen geht das nicht, was da hier behauptet wird. Es ist am Anfang ein Plan nötig, ein Logos. Es ist ohne Intelligenz nicht möglich, dass sich dieses Leben so organisieren kann. Und zu den Vertretern gehören Albert Einstein, Max Planck, beides auch Nobelpreisträger, dann Jeans, Parks, Walter Smith. Viele, viele Namen ließen sich auch hier angeben. Wir wollen aber zunächst einmal einige Zitate hören von diesen Leuten, was sie eigentlich so zu dieser Thematik gesagt haben. Hören wir zunächst einmal die Vertreter, die davon überzeugt sind, dass alles durch Zufall entstanden ist. Zufall nun in einem sehr weiten Spektrum, vom blinden Zufall angenommen bis zu einem gelenkten Zufall oder wie auch immer, da gibt es ein weites Spektrum von Meinungen. Jacques Monod meint, unsere Bestimmung war nicht ausgemacht, das Universum trug weder das Leben, noch trug die Biosphäre den Menschen in sich. Unsere Losnummer kam beim Glücksspiel heraus. Dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat. Und er sagt weiter, der reine Zufall, nichts als der Zufall, die absolute blinde Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolution, ist heute nicht mehr nur eine unter anderen möglichen oder wenigstens denkbaren Hypothesen. Und ein bekannter amerikanischer Zoologe, Simpson, er sagt, der Mensch ist das Ergebnis eines materialistischen Prozesses, ohne Zweckbestimmung und Absicht. Er stellt die höchste zufällige Organisationsform von Materie und Energie dar. Und Kuhn, ein Biochemiker vom Max-Planck-Institut in Göttingen, er sagt, wo durch Zufall die genau richtige räumlich-zeitliche Struktur gegeben ist, bildet sich ein primitives System mit Vermehrung, Mutation und Selektion. Damit geht plötzlich der neue Prozess los, die Selbstorganisation der Materie. Und ein englischer Evolutionist, Kate, er sagt, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist. Und das ist undenkbar. Hören wir noch einmal ein Zitat von Jacques Monod, dieser bekannte Nobelpreisträger, der das Buch geschrieben hat, Zufall und Notwendigkeit. Und er sagt, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Hier merken wir, hier ist irgendetwas im Denken kaputt. Hier funktioniert irgendetwas nicht mehr so ganz. Dann hören wir einige Vertreter, die nun nicht glauben, dass das Leben und diese Welt durch Zufall entstanden sein können. Und hören wir auch einige Zitate von diesen Leuten. Zunächst einmal der bekannte Physiker Albert Einstein. Er sagte, ich glaube an einen persönlichen Gott und ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich niemals in meinem Leben einer atheistischen Lebensanschauung gehuldigt habe. Schon als junger Student lehnte ich den wissenschaftlichen Standpunkt der 80er Jahre ab und ich betrachte Darwins, Haeckels und Huxleys Entwicklungslehren als hoffnungslos veraltet. Und Jeans, ein englischer Astrophysiker, sagt, das Weltall gleicht mehr einem großen Gedanken als einer Maschine. Hören wir noch Parks, ein Chemiker, er sagt, ich sehe Ordnung und Bestimmung überall um mich in der anorganischen Welt. Ich kann nicht glauben, dass sie existieren durch zufällige glückliche Verbindungen von Atomen. Für mich setzt diese Planung eine Intelligenz voraus. Diese Intelligenz nenne ich Gott. Und hören wir noch ein Wort aus dem Buche Hiob, im Alten Testament, im Kapitel 12, von 7 bis 9. Frage doch das Vieh, dass es dich belehre, die Vögel des Himmels, dass sie dir kundtun, oder das Wild des Feldes, dass es dich belehre, und dir sollen erzählen die Fische des Meeres. Wer wüsste es nicht unter diesen allen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat? Hier zeigt uns die Bibel einen Standpunkt, der aussagt, dass der Mensch, wenn er glaubt, alles sei durch Zufall von selbst entstanden, dann ist er in diesem Punkt unterhalb des Viehs geraten. Aber wir wollen uns heute Morgen auseinandersetzen mit dieser Thematik, die uns ja alle auf den Nägeln brennt. Was ist nun wahr? Was gilt wirklich? Wir haben zwei große Anschauungen eben kennengelernt, die sich so stark widersprechen, dass wir einfach auch die Frage einmal von der Naturwissenschaft her stellen wollen, ist es möglich, das, was uns im Rahmen der Evolutionstheorien gesagt wird? Hören wir zunächst einmal Carsten Bresch, ein bekannter Genetiker aus Freiburg, und er hat uns folgendes Bild hier vermittelt. Er sagt, dass alles viele, viele Milliarden Jahre zurückliegt und es begann mit ersten Bioaggregaten, mit Atomen natürlich am Anfang, Moleküle haben sich dann gebildet. Dann ergaben sich erste Bioaggregate. Irgendwann bildeten sich Urzellen. Die Urzellen organisierten sich zu frühen Vielzellern. Dann irgendwann einmal ging die Höherorganisation weiter. Es kam zu ersten Wirbeltieren. Irgendwann einmal dann der Mensch. Aber alle Evolutionstheorien besagen, dass es immer und immer weitergeht. Die Höherentwicklung hört gar nicht mehr auf. Und so sagt Carsten Bresch, dass es weitergeht mit sogenannten Mononen, so nennt er das. Das sind also sehr große organisatorische Einheiten, die also bestehen können aus ganzen Universen und ganzen Menschheiten oder Lebewesen auf anderen Sternen und so weiter. Es gibt dort in der Spekulation keine Grenzen. Das alles organisiert sich weiter, weiter, höher und höher. Es geht immer mehr bergauf. Das kann man sich vielleicht optisch einmal so vorstellen, wie ich es hier von einem Grafiker gefunden habe. Es geht also einfach los mit solchen geometrischen Elementen und die organisieren sich dann immer weiter, nicht wahr? Wir sehen das, wie es weitergeht, bis nachher eine Stadt daraus entsteht, hier ein Bild, ein Schloss und so weiter. So muss man sich etwa Evolution vorstellen. Nun, was ich hier zeige in diesem Bild, was hier in einer Stadt einmal so bildhaft dargestellt ist, das ist ja alles nicht lebende Materie. Das Leben ist weit, weit, weit komplizierter. So kompliziert, dass wir das Leben bis heute aus der Sicht der Naturwissenschaft noch gar nicht verstanden haben. Wir können von der Naturwissenschaft gar nicht mal sagen, was Leben eigentlich ist. Und für den Menschen sieht die Entwicklung dann so aus, und da bringe ich eine Karikatur aus der VDI-Zeitung, wie sie gewesen ist vor einiger Zeit. Es geht also irgendwann mit kleinen Affen los, die ihre Hände noch unten auf dem Fußboden haben, wo sie dann erheben, in leicht gebückter Haltung, dann aber gerade aufrecht gehen, dann auch schon ein Werkzeug zur Hand nehmen. Es geht immer weiter in der Höherentwicklung. Dann nimmt der Betreffende schon einen Aktenkoffer zur Hand und das geht weiter, nicht wahr? Hier, der Schlips wird erfunden und umgehängt. Und im nächsten Bild geht es dann so weiter. Das wäre die nächste Stufe, so ein Roboter. Und wie mag die nächste Stufe aussehen? Und der Karikaturist sieht das also in der Weise. Wir sind also wieder am Anfang angekommen. Nun, der Zufall wird ja immer wieder besonders heraufbeschworen und wir wollen uns einmal anschauen an einem sehr einfachen Beispiel, das wir alle kennen, was der Zufall wirklich vermag. Wir kennen alle diesen Würfel von Ernie Rubik. Dieser Würfel, der hier in diesem Bild 8 Eckwürfel hat mit 3 Farben, 12 Mittelwürfel mit 2 Farben und 6 Festwürfel mit einer Farbe. Wir kennen alle das Problem. Es kommt jetzt darauf an, durch Bewegung und Verdrehung der einzelnen Komponenten zu erreichen, dass die Deckflächen jeweils gleiche Farben anzeigen. Wir wollen einmal fragen, wie ist die Möglichkeit, dieses Ziel durch Zufall zu erreichen? Einfach so durch Zufall. Nun, man kann also sehr schnell mit der Hilfe der Mathematik ausrechnen, wie viele Möglichkeiten an Kombinationen es gibt. Das ist hier einfach mal dargestellt, 8 Fakultät mal 3 hoch 8. Das sind also einfach Rechnungen von der Permutation aus dem Bereich der Mathematik. Wir wollen im Einzelnen nicht eingehen. Dann mal 12 Fakultät mal 2 hoch 12 dividiert durch 6 mal 2. Das Ergebnis ist diese Zahl, die hier steht, dieses x. Und das wären 43 mal 10 hoch 18. Und das sind 43 Trillionen Möglichkeiten, die man also mit diesem Würfel so erreichen kann. Nun sehen wir schon, dass kein Menschenleben ausreicht, um diese Möglichkeiten einmal so planlos durchzuspielen. Einfach durch Zufall, also sozusagen mit verbundenen Augen. Es wird also nicht möglich sein. Darum übergeben wir diese Aufgabe einem schnellen Computer. Ein Computer kann das mit Hilfe eines Programmes durchrechnen und ein schneller Computer würde etwa 10.000 Umstellungen dieses Würfels in einer Sekunde erledigen können. Und wenn wir das nun so einem Computer übergeben, dann würde dieser schnelle Rechner, wenn er unentwegt damit befasst wäre, 136 Millionen Jahre dazu benötigen, dass im Mittel einmal die richtige Lösung auftritt. Ob sie wirklich auftritt, ist völlig ungewiss. Aber im Mittel würde sie dann innerhalb dieser Zeit auftreten. Wir sehen alle, dass dies nur ein einfaches geometrisches Spiel ist, aber mit Leben noch lange, lange nichts zu tun hat. Leben ist weit, weitaus viel komplizierter als so ein Gebilde. Ich wollte hiermit nur zeigen, dass man mit dem Zufall nicht allzu sehr rechnen kann. Da kommt nicht allzu viel bei heraus. Wir wollen jetzt weiter einsteigen in die Thematik. Wenn wir jetzt unsere gesamte Welt einmal ansehen, die uns umgibt, also die gesamte Schöpfung dessen, was wir beobachten und erkennen können, dann könnten wir 3 Fragestellungen aufteilen. Wir könnten 3 Bereiche aufteilen, A, B und C, wobei wir bei A die Frage stellen, was ist geschaffen worden? Was liegt also in der Schöpfung vor? Nun, Das wäre der Bereich, der sichtbar und erkennbar ist. Dieser Teil ist für jedermann wahrnehmbar, und zwar völlig unabhängig davon, ob er glaubt oder nicht glaubt, ob er einen Gott für existent hält oder nicht. Für jedermann ist das wahrnehmbar. Und das Neue Testament sagt uns in Römer 1, Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken. Also jedermann, der über diese Erde geht und nachdenkt, kommt zu dem Ergebnis, wird die Schlussfolgerung ziehen aus dem, was er sieht, dass ein Schöpfer sein muss. Er kann aus der Schöpfung noch nicht sagen, wer dieser Schöpfer ist. Ob es eine Person ist, wie er sich äußert, welche Eigenschaften er hat, darüber ist nichts zu sagen aus der Schöpfung. Da ist nur daraus zu schließen, dass eine Intelligenz vorhanden sein muss, das zeigt uns hier das Neue Testament an. Dieser Bereich A, also diese Was-Frage, ist nun naturwissenschaftlich erforschbar. Ja, wir haben sogar den Auftrag Gottes, das zu tun, in dem Wort, machet euch die Erde untertan, ist ja auch enthalten die Nachforschung, die Prüfung dieser Schöpfung. Und es gibt viele Gebiete der Wissenschaft, die diese Aufgabe haben. Zum Beispiel die Astronomie, die Biologie, die Chemie, die Genetik, die Geologie, die Informatik, die Mathematik, die Medizin, die Physik und viele, viele andere Fachgebiete der Naturwissenschaft sind ja dazu da und geeignet, um diese Schöpfung näher zu ergründen, um mehr von dieser Schöpfung zu verstehen. Dann gibt es einen Bereich B, und da habe ich hier hingeschrieben, woher, wer und wie. Die Naturwissenschaft kann mit Hilfe ihrer Methoden keine Aussage darüber machen, woher diese Welt kommt. Wenn die Naturwissenschaft ehrlich ist, muss sie das zugeben und das so klar sagen. Es gibt keinerlei Möglichkeit, darüber etwas auszusagen. Wir können nicht sagen, wer es gemacht hat. Wir können auch nicht sagen, wie es entstanden ist oder wie es gemacht ist. Keinerlei Aussage darüber ist möglich. Es ist prinzipiell nicht möglich, weil es nicht zum Rahmen der Naturwissenschaft gehört. Naturwissenschaft, wollen wir festhalten, kann einzig und allein empirische Daten feststellen, kann messen und wägen und Schlussfolgerungen ziehen, aber kann keine Aussage machen über die Herkunft dieser Welt. Dieser Bereich, wer, woher und wie, ist nicht beobachtbar und ist auch nicht erforschbar. Dieser Bereich, wenn wir Antworten und zu diesen Fragen haben wollen, dann ist das einzig und allein nur durch den Glauben fassbar. Und das können wir auch gar nicht anders tun, denn so sagt es auch das Neue Testament in Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also durch den Glauben erkennen wir. Das wollen wir deutlich auseinanderhalten, dass wir uns zu unterscheiden haben zwischen einer Erkenntnis, die aus Glauben kommt, und einer Erkenntnis, die wir aus naturwissenschaftlichen Prinzipien her gewinnen können. Es ist wichtig, dass wir das auch an diesem Morgen sehr deutlich auseinanderhalten. Alle menschlichen Antworten, die immer wieder gegeben werden zu diesen Fragestellungen, ob philosophisch oder naturwissenschaftlich oder wie auch immer, sind und bleiben Spekulationen. Das muss ich hier ganz deutlich in dieser Weise aussprechen. Ich habe hier einen Bereich C angegeben und habe hier einfach einmal reingeschrieben die Wann-Frage. Wann ist das alles gemacht und entstanden worden? Darüber können wir exakt keine Aussage machen. Es gibt also Fragen und auch viele andere Fragen, die wir weder naturwissenschaftlich beantworten können und die wir auch aus der Offenbarung Gottes in der Bibel nicht beantworten können. Sie sind also auch von Gott nicht offenbart worden, auch wenn uns diese Frage brennend interessiert und wir es wissen wollen. Viele Menschen haben nachgedacht über die Herkunft dieser Welt. Und es gibt zusammengenommen drei große Anschauungen darüber. Und die möchte ich Ihnen einfach hier zusammengestellt einmal darstellen. Wir haben es hier einmal zu tun mit der atheistischen Evolution. Das haben wir vorhin gehört an einigen Zeugnissen, wie Jacques Monod und so weiter. Das sind also Leute, die sagen, diese Welt und das Leben, sind einzig und allein durch Zufall entstanden. Woher bekommen diese Leute nun diese Information? Nun, zunächst einmal sind es Leute, die die Natur beobachtet haben. Das müssen wir ihnen deutlich zugestehen. Sie beobachten die Fakten der Natur. Aber dann kommt Folgendes hinzu: Sie deuten diese Fakten der Natur mit Hilfe verschiedener philosophischen Ideen, wo immer sie auch angesiedelt sein mögen. Dieses beides kommt zusammen und als Ergebnis ergibt sich dann die atheistische Evolution. Dann haben wir die zweite Auffassung, die dem völlig gegenübersteht. Das ist der biblische Schöpfungsglaube, sollen wir das einmal nennen. Woher kommt nun da die Information? Nun auch durch Beobachtung der Natur, aber durch Deutung der Bibel. Nicht eine Deutung, die aus irgendwelchen Philosophien herauskommt, sondern aus der Deutung der Bibel. Und wir wollen heute Morgen einfach prüfen, welches ist besser, welches ist richtiger, und wollen uns dann entscheiden und auch handeln danach. Nun gibt es noch eine Zwischenstufe, und das sind die sogenannten theistischen Evolutionisten. Das sind Leute, die weder hier noch hier angesiedelt sind. Es sind Leute, die es mit den atheistischen Evolutionisten nicht verderben wollen, die sich also sehr stark daran anlehnen, also auch aus vielen Philosophien ihre Ideen bekommen, dann durch Naturbeobachtung und eine sehr, sehr schwache Bindung zur Bibel haben. Sie akzeptieren die Bibel also nicht als das von Gott gegebene Wort in der Weise, dass Gott gesagt hat und es dort uns beschrieben ist, wie es wirklich gewesen ist. Das können sie so nicht nehmen. Der wunde Punkt dieser Leute ist, dass sie dem Worte Gottes nicht gehorsam sind. Das ist also ganz kurz auf eine Formel gebracht. Mit diesen drei Ideen haben wir es zu tun. Diese Idee wird weder von den atheistischen Evolutionisten noch von den Leuten, die an die biblische Schöpfung glauben, akzeptiert. Wir wollen im Einzelnen auf diese Theorie nicht eingehen. Am Rande gesehen werden wir sehen, dass es weder hier noch hier irgendwo hineinpasst. Wir wollen uns in erster Linie mit diesen beiden Theorien oder Ideen auseinandersetzen. Zunächst einmal zeige ich hier ein Bild, das wir vielleicht weitgehend kennen. Ein Holzschnitt aus dem Jahre 1530. Unterschrieben: Durchbruch des Menschen durch das Himmelsgewölbe und Erkenntnis der Sphären. Und das zeigt eigentlich an, was so bis zum Ausgang des Mittelalters geglaubt wurde. Die Erde nämlich sei eine platte Scheibe, auch wenn vereinzelt andere Anschauungen da waren, aber das war so weithin gängig. Und darüber ist so ein Himmelsgewölbe und da sind die Sterne dran geheftet. Und das war also so die Auffassung, wie sie aus dem Altertum kam. Im Altertum hatte man das Weltbild dieser flachen Scheibe der Erde, die auf dem Wasser schwimmt, und das Firmament ist sozusagen als Glocke darüber gespannt. Nun wird immer wieder gesagt, das sei das Weltbild der Bibel. So etwas berichtet die Bibel. Nun schauen wir einmal hinein, was sagt die Bibel wirklich? Die Wirklichkeitsdeutung der Bibel ist eine völlig andere, wie wir hier zum Beispiel sehen in Hiob 26, Vers 7. Dort steht nämlich: Er, also Gott, breitet aus die Mitternacht über das Leere und hängt die Erde an nichts. In heutigem Sprachgebrauch würden wir das so ausdrücken: Der leere Weltraum ist dunkel und die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Dieses Weltbild ist vermittelt worden zu einem Zeitpunkt, als alle Welt glaubte, die Erde sei eine platte Scheibe. Dennoch sagte Hiob im Namen Gottes die wirkliche Deutung dieser Welt. Dieses Weltbild ist genau das, was wir heute nach einigen tausend Jahren an Forschung in Astronomie und so weiter entwickelt haben und auch erkannt haben. 2500 Jahre etwa nach Hiob haben dann Galilei und Kepler zum Beispiel die Gesetze der Planetenbewegung genau beschrieben und erkannt, wie das alles vor sich geht. Und am Ende seines Werkes über die Weltharmonie konnte Kepler noch folgende Worte schreiben: Dir sage ich Dank, Herrgott, unser Schöpfer, dass du mich die Schönheit schauen lässt in deinem Schöpfungswerk. Wenn wir hineinschauen, was uns die Bibel sagt als Bild dieser Welt, dann will ich das zunächst einmal darlegen an drei großen Ereignissen der Vergangenheit und an einem großen Ereignis der Zukunft. Und unter diesem Hintergrund wollen wir auch das betrachten, was ich im Folgenden sagen werde. Also immer wieder den Blick haben zu diesem Bild, das ich hier zeige. In der Vergangenheit haben sich drei große Ereignisse auf dieser Welt abgespielt. Das ist zunächst einmal die Schöpfung dieser Welt, dann der Sündenfall, wobei diese Welt in einen Absturz hineinkam, in einen Fall hineinkam durch die Sünde. Dadurch kamen Tod, Schmerz und Leid in diese Welt. Und als drittes Ereignis von weltumspannender Bedeutung, wir werden insbesondere heute Nachmittag in allen Einzelheiten darauf eingehen, die Sintflut. Die Sintflut hat diese Welt total verändert von ihrer äußeren Struktur, von ihren klimatischen Bedingungen und von ihrer Gesamtheit der Geologie. Die Sintflut war ein Gericht durch Wasser. Und es wird auf der Zeitachse, am Ende der Zeitachse, ein Ereignis geben. Es ist die Wiederkunft Jesu. Und diese Welt, diese materielle Welt, wird dann ein Gericht erleben durch Feuer. Also nicht mehr durch Wasser, sondern durch Feuer. Im Evolutionsmodell, oder halten wir hier noch fest, in diesem Modell der Bibel, haben wir es zu tun bei der Zeitachse mit einem Anfang, t gleich 0, und mit einem Endpunkt der Zeitachse. Ganz anders im Evolutionsmodell. Im Evolutionsmodell hat es keine markanten globalen Ereignisse gegeben. Zwar örtlich irgendwelche Geschehnisse, aber keine globalen Ereignisse, die also die gesamte Welt erfasst haben. Die Zeitachse ist aus der Sicht der Evolution darum auch unbegrenzt. Es gibt keinen Anfang und auch kein Ende. Und hier sehen wir schon, dass hier die Theorie des Materialismus Eingang gefunden hat. Die Materie also ist ewig und wird ewig fortbestehen. Mit diesen beiden Auffassungen haben wir es also zu tun. Was ist nun das Kennzeichen der Schöpfung? Ich habe hier vier große Kennzeichen der Schöpfung einmal zusammengetragen. Zunächst einmal haben wir es zu tun mit Ordnung. Ich werde im Einzelnen gleich darauf eingehen. In Hiob 38 lesen wir das Wort: Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über der Erde? Also Ordnung, wo wir auch hinschauen. Dann Reichtum, Größe und Mannigfaltigkeit. Wer mit offenen Augen durch diese Welt geht, wird merken, dass alles in großer Fülle vorhanden ist und dass dieses Universum ein ungeheuer großes ist. Ich werde gleich an einem Beispiel das demonstrieren, die Größe auch. Und Mannigfaltigkeit in der Schöpfung. Dann werden wir beobachten, dass wir in der Schöpfung vorfinden, ungeheuer hohe Zweckmäßigkeit. Also ein Ideenreichtum ist in der Schöpfung verwirklicht. Psalm 104, Vers 24: Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Und vierter Gesichtspunkt: Schönheit. Der Jesus sagte in Matthäus 6, schaut die Lilien auf dem Felde, ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. Also auch Schönheit werden wir in der Schöpfung immer wieder vorfinden. Das Gegenteil, der Zufall, bringt diese Dinge, wie sie hier genannt sind, nicht zustande. Zunächst einmal Größe, hierzu ein kleines Beispiel. Ich habe hier einen Stern gezeichnet, markiert durch diesen Kreis. Und innerhalb dieses Sterns ist der Stern Mira im Sternbild Walfisch. 640 Millionen Kilometer im Durchmesser. Darin hätten spielend Platz unsere Sonne und die Planeten Merkur, Venus, Erde und Mars. Könnten also innerhalb dieses einen Sterns drin kreisen. Und das nicht alles. Man hat inzwischen andere Objekte entdeckt mit Hilfe der Methoden der modernen Astronomie, dass es viel, viel größere Sterne gibt, dass sogar unser gesamtes Planetensystem bis weit draußen zum Pluto Platz hätte in einem einzigen Stern. Größe der Schöpfung. Die Größe des Universums überhaupt ist völlig unermesslich und keiner kann uns sagen, wie groß dieses Universum wirklich ist. Ideenreichtum, auch hier ein Beispiel. das wir weitgehend sicher kennen. Ich habe in diesem Bild einmal dargestellt die Eigenschaft des Wassers, und zwar hinsichtlich der Dichte des Wassers. Wasser hat eine ganz besonders markante Eigenschaft hinsichtlich der Dichte. Bei 4 Grad Celsius hat Wasser die höchste Dichte. Wenn die Temperatur zunimmt, dann nimmt die Dichte ab. Aber auch wenn die Temperatur abnimmt von 4 Grad, nimmt die Dichte auch ab. Und das hat zur Folge, dass zum Beispiel im Winter bei einem See, der zufriert, weil das Eis leichter ist, dass der See immer von oben zufriert und nicht von unten, und dass das dichteste Wasser, also von 4 Grad Celsius, sich unten am Boden sammelt, am Boden des Sees. Und dort können die Fische weiterhin existieren. Hätte das Wasser diese Eigenschaft nicht, dann würde das Eis nach unten fallen, der See würde von unten zufrieren und immer mehr, bis oben schließlich der gesamte See durchfroren wäre und alle Fische wären dahin. Wir sehen, es ist weise eingerichtet. Ideenreichtum. Aber auch das andere. Wasser mit derselben chemischen Formel H2O existiert auch in Form dieser Schneeflocken. Und jede Schneeflocke sieht völlig anders aus. Es gibt keine Schneeflocke, die der anderen völlig gleicht. Obwohl die sechseckige Struktur allen gemeinsam ist, sieht jede anders aus. Also Schönheit auch hier, wir werden dem wohl von unserem ästhetischen Standpunkt sehr schnell zustimmen können. Aber wenn diese Schneeflocke in großer Menge auf das Ackerland fällt, wo im Herbst die Wintersaat ausgesät worden ist, dann sehen wir, dass auf diese Weise sehr viel Luft dazwischen kommen wird. Luft aber ist ein schlechter Wärmeleiter. Das heißt, wenn es einen kalten Winter gibt mit sehr viel Frost, dann wird die Wintersaat darunter nicht erfrieren, weil diese Luftschicht in wunderbarer Weise isolierend wirkt. Also die Schneedecke hat eine stark isolierende Wirkung für das darunter liegende Getreide. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich kann hier nur einzelne mehr herauspicken, um einfach mal zu zeigen, wie groß die Ideenvielfalt in der Schöpfung ist. Hier sehen wir eine Seemöwe, die auf einer Eisscholle steht. Ich möchte mal fragen, ob jemand schon mal mit nackten Füßen auf einer Eisscholle gestanden hat. Ist jemand hier? Bitte ich mal ganz kurz um das Handzeichen. Ja, 2 Teilnehmer hier da hinten. Noch jemand? 3, 4. Ich möchte mal ganz kurz fragen, wie lange haben Sie das ausgehalten? Nicht lange. Also nur wenige Sekunden offenbar. Und wir haben das sicherlich sehr schmerzvoll empfunden. Ich habe auch schon mal auf so einer Eisscholle gestanden, auch barfuß. Das kann man wirklich nur wenige Sekunden. Das empfinden wir als sehr, sehr starken Schmerz. Und zwar deswegen, weil unsere Körpertemperatur 37 Grad beträgt. Und wenn das Eis 0 Grad Temperatur hat, dann gibt es einen sehr starken Wärmestrom, sodass wir viel Wärme verlieren. Das empfinden wir als sehr, sehr schmerzhaft. Wie ist das nun bei der Seemöwe? Die kann das doch. Nun, die Seemöwe ist in besonderer Weise vom Schöpfer dafür eingerichtet, dass sie das kann. Sie hat nämlich viele, viele Regelkreise in den Beinen eingebaut, die dafür Sorge tragen, dass es ein Temperaturgefälle gibt von der Fußsohle bis zum Körper hin. An der Fußsohle hat die Möwe dann nämlich genau die Temperatur des Eises und dann steigt die Temperatur an, 3 Grad, 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad und so weiter, bis nachher im Körper die Temperatur von 38 Grad erreicht ist. Und selbst wenn ein kalter Wind kommt, macht es gar nichts. Die Möwe ist isoliert durch Federn, dass sie also das ohne weiteres von außen aushalten kann. Wir Menschen sind nicht dazu gedacht, um also stundenlang im Winter auf der Eisscholle ausharren zu können. Diese Regelkreise, die hier eingebaut sind, sind so kompliziert, dass wir sie noch gar nicht mal verstanden haben, wie sie funktionieren, wie sie wunderbar gestaltet sind. Außerdem, als Regelungstechniker muss ich sagen, dass es uns gar nicht gelingt, so kleine Regelkreise zu bauen und das alles dort mit einzubauen, denn das Bein hat ja nicht nur die Aufgabe, ein Regelkreis zu sein, sondern viele, viele andere Funktionen. Das ist alles als Nebenaufgabe sozusagen mitgelöst. Wunderbare Werke in der Schöpfung realisiert. Hier ein Bild, das uns dieses linke Bild hier können wir sofort identifizieren, ein gotisches Fenster. Und was würden wir sagen, was ist dieses hier? Vielleicht würden wir auch vermuten, das ist so ein Kirchenfenster, aber weit gefehlt. Das ist eine mikroskopische Aufnahme, wenn wir den Stachel eines Seeigels im Querschnitt einmal fotografieren. Und hier sehen wir auch hier wieder Schönheit in der Schöpfung realisiert. Ich sprach davon, dass das Leben äußerst kompliziert ist. Und wenn wir uns einmal eine Zelle ansehen, wie wir es hier auf diesem Bild sehen, eine einzelne Zelle, von denen wir Milliarden über Milliarden in unserem Körper haben, die sind hochkompliziert strukturiert. Wenn wir es einmal vergleichen mit einer Fabrik, dann haben wir dort eine eigene Stromversorgung. Wir haben dort ein Informationszentrum, also eine Rechenanlage, also eine Datenverarbeitungsanlage, die dafür sorgt, welche Programme ablaufen sollen in dieser Zelle. Alles ist gespeichert auf engstem Raum. Wir werden das im Laufe des Vortrags noch kennenlernen, auch wie viel das ist und wie dicht das geschieht. Und natürlich eine komplette chemische Fabrik, die dafür sorgt, dass all das, was in der Information auf diesen Magnetbändern, ich will es mal so ausdrücken, aufgeschrieben steht, dass das auch realisiert wird. Dass diese chemischen Stoffe, die hier nötig sind in der Zelle, auch alle aufgebaut werden. Und dabei ist es doch so, dass aus dem Programm genau das herausgeschnitten wird oder herausgesucht wird, was für diese Zelle gerade von Bedeutung ist. Denn eine Zelle, die wir in der Hand haben, muss eine völlig andere Funktion erzeugen als eine Zelle, die in unserer Niere ist oder eine Zelle, die wir in der Lunge haben. Sind völlig anders strukturiert, haben völlig andere Aufgaben. Das wird alles in wunderbarer Weise funktionieren und es ist alles wunderbar organisiert. Diese Zelle, sagt man nun, habe sich von selbst so strukturiert und ist von selbst entstanden. Nehmen wir eine ganz besondere Zelle hier heraus. Hier sehen wir zum Beispiel unsere Augenlinse und wir sehen, dass diese Augenlinse nicht irgendwie so ein Glaskörperchen ist, sondern ein äußerst kompliziertes Gebilde. Wir würden vielleicht sagen, die Augenlinse, die ja durchsichtig ist, ist ja nun ein wirklich simples Geschehen ist. Aber wenn wir das genau uns ansehen, ist das hochkompliziert und wunderbar gestaltet. Es sind viele, viele Schichten von speziellen Proteinen, die diese Augenlinse aufbauen. Und wenn wir einmal hier genau hinsehen, dann sehen wir, dass die einzelnen Schichten in sehr eleganter Weise miteinander vernäht sind. Und diese Nahtstellen, würden wir jetzt vielleicht denken, sind hinderlich für das Licht, weil ja dort besondere Brechungen stattfinden. Auch das ist alles genauestens durchdacht und durchplant, nämlich in der Weise, dass die Wellenlänge des Lichtes und die Abstände dieser einzelnen Nähte so aufeinander abgestimmt sind, dass nichts schiefgehen kann. Hier sehen wir das im Querschnitt, diese einzelnen Zellen, aus denen jetzt hier diese Augenlinse aufgebaut ist. Außerdem hat diese Augenlinse die Fähigkeit, dass sie erneuert werden kann, regeneriert werden kann, dass sie flexibel ist, also nicht wie in unseren Kameras eine feste Linse, die nicht veränderbar ist. Hier sind Muskeln dran, die also jetzt dafür Sorge tragen, dass diese Linse auch in der Form sich verändern kann. Viele, viele Ideen sind in der Schöpfung realisiert. Wir müssen nur einmal genau hinschauen. Oder schauen wir uns hier einmal die Bienenwabe an. Die Bienenwabe ist ein äußerst interessantes Gebilde, weil dieser Bienenwabe ein optimales Bauprinzip zugrunde legt. Und zwar bei einem minimalen Baumaterialbedarf wird ein größtmögliches Fassungsvermögen erreicht. Das alles geschieht natürlich nicht irgendwie durch Zufall. Hier sehen wir noch einmal die Strukturen dieser Bienenwabe in diesem Bild. Ich sagte Schönheit in der Schöpfung. Hier sehen wir eine balzende Anolis-Echse, also einen Leguan aus Südamerika. Und auch hier erkennen wir die wunderbare Schönheit auch in der Gestaltung. Die Evolution hat dafür keine Erklärung, wozu das sein soll. Oder hier ein Nachtfalter in Schreckstellung. Diese Augen sind wunderbar gestaltet auf den Flügeln dieses Schmetterlings als Abschreckung für Feinde. Und wenn man diese Dinge unter dem Mikroskop einmal betrachtet, dann sieht man, dass das einzelne Schichten sind, die so aufeinander liegen und diese Farbschattierungen, diese Muster ergeben. Oder hier ein balzender Argusfasan. Wir sehen auf den Federn Gebilde, die aussehen wie eine Kugel und einfach von der Schönheit eine Spielerei, also eine Spielerei Gottes, möchte ich einmal sagen. Gott liebt die Schönheit. Oder hier sehen wir eine Laubheuschrecke in Tarnzeichnung, die also so genau angeglichen ist an die Umgebung, dass sie gar nicht erkannt wird. Vielleicht kann mir mal jemand sagen, was er hier auf diesem Bild sieht. Einfach mal so durch Zuruf. Ja, ich höre hier eine Ameise. Ist aber keine Ameise, sondern eine als Ameise getarnte Larve einer Laubheuschrecke in Tansania, die einfach genau diese Form so annimmt wie eine Ameise. Auch dieses hier ist keine Blüte, wie wir auf dem ersten Eindruck meinen könnten, sondern eine blütenähnliche Fangschrecke, die also so aussieht wie die Blütenblätter dieser Pflanzen dort. Oder dieses hier ist kein Auge, sondern nur ein Scheinauge, das zur Abschreckung dient. Wie kann sich durch Zufall ein solches Auge bilden, das von anderen als von Feinden als Auge erkannt wird? Ich finde es sehr gut, wenn Evolutionisten oft sehr ehrlich sind. Und das sind sie zuweilen. Und ich möchte das mal in einem Zitat hier weitergeben, wo David Attenborough sagt, und er schreibt ein dickes Buch über Evolution, ist also voll davon überzeugt, dass Evolution stattgefunden hat. Und er sagt, ehrlicherweise, bei der Beschreibung der Folgen dieses Prozesses der Evolution wird nur zu leicht eine Ausdrucksweise verwendet, die die Vorstellung erweckt, als wären die Tiere selbst bestrebt gewesen, auf zweckgerichtete Weise eine Veränderung herbeizuführen, als hätten die Fische an Land gehen und ihre Flossen in Beine umgestalten wollen, als hätten Reptilien den Wunsch gehabt zu fliegen und deshalb danach getrachtet, ihre Schuppen in Federn zu verwandeln, sodass sie zu guter Letzt Vögel wurden. Es gibt nicht den geringsten konkreten Hinweis für eine derartige Annahme. Das sagt er im Vorwort eines Buches, das nachher die Evolution preist und hochleben lässt. Ich möchte jetzt im Folgenden etwas sagen, und dazu möchte ich ein Wort Jesu voranstellen aus Lukas 19, Vers 40. Und dort sagt er Jesus, wenn diese werden schweigen, so werden die Steine schreien. Nun ist jedes Wort Jesu von großer Bedeutung, das wir sehr ernst nehmen sollen. Und wir wollen dieses Wort einfach einmal als Leitmotiv nehmen für das, was wir im Folgenden jetzt hören werden. Und zwar wollen wir etwas nachdenken über Fossilien. Was sind eigentlich die Fossilien? Sind die Fossilien primitive Urformen oder waren sie fertig von Anbeginn? Das ist ja die Frage. Wenn die Fossilien primitive Urformen waren, nun, dann haben die Leute Evolution belegt. Waren die Fossilien keine primitiven Urformen, sondern waren es fertige Wesen, dann ist damit Evolution widerlegt. Schauen wir uns das einmal an. Hier zunächst ein Bild von Laubblättern, von Blattfossilien, die wir in den Gesteinen wiederfinden. Dies sind Blattfossilien aus dem Dakota-Sandstein, also der Kreideformation, und sie zählen zu den geologisch ersten, die man kennt. Also ältere Blattfossilien kennt man gar nicht. Und wir schauen uns jetzt einmal hier in diesem Bild ein solches Blatt an, das wir in den Gesteinen wiederfinden. Und es ist gar nicht schwer, ein passendes Blatt zu finden, das wir heute genau in der gleichen Weise vorfinden. Hier also ein Buchenblatt daneben gelegt, sieht also völlig gleich aus. Hier also ein rezentes, also ein heutiges Blatt und hier ein fossiles Blatt. Ja, es ist sogar so, dass wir in den Blattfossilien sogar Einzelheiten wiederfinden, die also sehr, sehr spezifisch sind, nämlich zum Beispiel diese Minierinsekten, die also ein Blattfraß auf den Blättern vornehmen und dann hinterher solche Gänge hinterlassen. Und Gallwespen und so, das sind sehr hochspezialisierte Insekten, die sich auf Blätterfraß spezialisiert haben. Genau das finden wir schon bei den sogenannten ersten Blättern, die wir fossil finden. Oder schauen wir uns Libellen an. Libellenflügel, wie wir sie einmal in den Fossilien finden und wie wir sie heute finden. Auch hier können wir erkennen, dass sogar die Maserung der Flügel diese Netzbildung völlig identisch ist mit der Form und mit der Art der Flügel, wie wir sie heute finden. Und das auch bei Großlibellen, die in Doppelflügelart existieren. Auch hier können wir zu den fossilen Libellen, heutige Libellen daneben liegen, die fast völlig identisch sind. Oder hier ein anderes Bild. Hier sehen wir einen Pfeilschwanzkrebs, der gerade hier auf der Flucht ist, und man kann auch die Fluchtspuren dieses Krebses erkennen. Was zeigt uns dieses Bild? Diese Fakten müssen wir ja deuten, und hier ist die Deutung naheliegend, und ich glaube, das kann wohl jeder nachvollziehen, dass hier sich ein Vorgang abgespielt hat, der äußerst schnell vor sich gegangen ist. Also ist der Pfeilschwanzkrebs irgendwie hier in der Bewegung gewesen, und in diesem Moment ist er eingeschüttet worden, also ganz kurzfristig zugeschüttet, und das finden wir heute in fossiler Form wieder. Hier ein anderes Beispiel, ein Couturusfisch, der gerade dabei ist, seine Beute zu verschlingen, und in diesem Moment wird er gerade einfossilisiert. Und wir finden ihn heute in den Fossilien wieder. Ich stelle die Frage, warum finden wir diese Bilder nicht in unseren Schulbüchern, in denen von Evolution gesprochen wird? Diese Bilder belegen doch etwas völlig anderes als das, was man in den Büchern zeigen will. Hier sehen wir, dass es schnell vor sich gegangen ist. Als Lösung bietet uns die Bibel die Sintflut als ein sehr großes und globales Ereignis, das alles in einer großen Katastrophe eingeschüttet hat und dann in großen Schichten aufeinander kam, durchgewühlt wurde, und das finden wir heute in den Fossilien wieder. Oder hier ein Tiefseekrebs, auch hier können wir fossiles Exemplar und heutiges Exemplar einfach daneben legen. Es ist eine gängige Sache im Rahmen der Evolution, die einzelnen Schichten so zu datieren, wie man es von der Evolutionstheorie haben möchte. Indem man also Millionen von Jahren unterscheidet, und das geschieht mit Hilfe von Leitfossilien. Leitfossilien heißt Folgendes: Es gibt bestimmte Schichten, deren Alter man dann so zuordnet, weil bestimmte Ammoniten zum Beispiel darin vorkommen. Und wenn nun man wegen irgendeine Schicht diesen Ammoniten enthält, dann sagt man, irgendeine andere Schicht irgendwo auf der Erde, in der auch diese Ammonitenart vorkommt, ist denn von gleichem Alter wie eine andere Schicht, die auch diesen Ammoniten enthalten hat. Und das Gleiche gilt dann für diesen. Dieser Ammonit entspricht dann einer völlig anderen Zeitepoche, evolutionistisch gesehen, ist also so und so viele Millionen Jahre später einzuordnen. Und so hat man dann eine Methode entwickelt, nach der man die Geologie einordnet nach Altersstufen, wie sie aber die Evolution vorschreibt. Was aber, wenn nun alle diese Leitfossilien in einer einzigen Schicht vorkommen? Und das gibt es. Nicht nur einmal, sondern an vielen Stellen der Erde ist alles bunt durcheinander gewürfelt. Damit fällt also die Leitfossilienmethode in sich zusammen. Oder hier ein anderes Beispiel. Wir sehen einen aufrecht stehenden Stamm eines Bärlappbaumes, der durch verschiedene Gesteinsschichten hindurchgeht. Nach der Evolutionstheorie wird uns gesagt, dass diese Schichten sich gebildet haben im Laufe von vielen Millionen von Jahren, durch langsame Sedimentation, also durch langsames Absetzen von kleinen Stoffen, die dann zu dicken Schichten im Laufe von vielen Millionen Jahren herangewachsen sind. Nun, hier sehen wir so einen Baum. Stellen wir uns das einmal vor, wie das vor sich gegangen sein kann. Der Baum ist also irgendwie, wissen wir nicht, unten reingekommen, und der Baum ragt jetzt heraus. Jetzt dauert es ja viele Millionen Jahre, bis jetzt diese Schicht hier zugewachsen ist. Nun, wir sehen schon, hier fällt also dieses Denkmodell völlig in sich zusammen, denn dies ist nur noch erklärbar dadurch, dass es sehr, sehr schnell vor sich gegangen sein muss. Diese Einschüttung eines solchen aufrecht stehenden Baumes. Oder hier ein Ichthyosaurus. Wir sehen, dass dieses Tier 5 Embryonen im Mutterleib hat und ein Junges ist bereits geboren. Und hier sehen wir etwas, bekommen wir einen Eindruck von der Schnelligkeit dieses Einzementierens, dieser schnellen Fossilisierung, die also in wenigen Minuten vor sich gegangen ist. Ein anderes Beispiel hier, eine fossile Garnele in diesem Bild und daneben eine heutige Garnele, wie wir sie kennen. Wir sehen also, auch hier hat es keine Veränderung gegeben. Also gilt wohl das Zweite, was wir gesagt haben, fertig von Anbeginn. Ich komme nun zu dem Beispiel, das immer wieder in den Schulbüchern genannt wird. Es ist der sogenannte Urvogel Archaeopteryx. Was wollen wir dazu sagen? In diesem Bild sehen wir das sogenannte Berliner Exemplar. Es ist das zweite Skelett, das gefunden wurde, 1877. Es gibt insgesamt 5 Funde. Dieses hier ist das vollständigste und schönste Fundstück und stammt aus dem Solnhofener Plattenkalk. Dieser Archaeopteryx avancierte zum Star unter den evolutionstheoretischen Paradebeispielen. Weil man sagte, jetzt haben wir endlich ein Zwischenglied gefunden, jetzt wissen wir endlich, wie es vor sich gegangen ist. Das ist der Übergang von einem Reptil zu einem Vogel. Und wie heißt nun die Argumentation? Nun, man sagt ganz einfach, der Archaeopteryx hat als Vogel Reptilkennzeichen und ist darum als Übergangsglied von den Reptilien zu den Vögeln anzusehen. Nämlich, weil er eine krallenförmige Ausbildung an den Flugrennern hat, dann das Vorhandensein von Zähnen, das Vorhandensein von Wirbeln und ein kleines Brustbein. Was wollen wir nun dazu sagen? Welche Einwände haben wir dagegen? Zunächst einmal ist ein Vogel aus Südamerika bekannt, der auch genau wie der Hoazin, wie der Archaeopteryx, ein kleines Brustbein hat. Das ist der Hoazin aus Südamerika. Hier sehen wir diesen Vogel im Bild. Kein einziger lebender Vogel hat Zähne, aber auch andere alte Vogelfossilien waren schon zahnlos. Drittens, die bisher einzige vom gleichen Fundort stammende Feder ist von einer heutigen Feder nicht zu unterscheiden. Sie gleicht einer modernen Feder bis in mikroskopische Details. Und diese Feder habe ich hier auch einmal im Bild mitgebracht. Wir sehen, dass diese Feder sich von einer Amselfeder oder was wir auch darunter verstehen wollen, überhaupt nicht unterscheidet. Wenn hier also eine Entwicklung im Gange ist, dann ist das einfach falsch, was hier gesagt wird. Diese Feder ist eine völlig ausgebildete und fertige Feder. Eine Feder ist ja ein äußerst kompliziertes Gebilde. Wer also eine Feder einmal sich genau ansieht, der weiß, dass diese Feder sehr, sehr viele Funktionen erfüllen muss. Sie muss also genauestens konstruiert sein für ihren Zweck. Darum gibt es verschiedene Formen der Feder für alle möglichen Teile am Vogel. Sie muss also aerodynamisch eine ganz bestimmte Form haben, um also dem Vogel die Flugeigenschaften zu geben. Sie muss leicht sein, sie muss also auch eine hohe Festigkeit haben, um tragfähig zu sein. Und sie muss die Fähigkeit haben, dass sie immer eine Einheit bildet. Und daher sehen wir hier zum Beispiel in diesem Bild Schaft, Bogenstrahl und Hakenstrahl, Federast, wie das alles miteinander sich verzahnt und verhakt, damit also diese Feder immer eine Einheit bleibt. Viertens, der Fund eines versteinerten Vogels ist bekannt, der älter eingestuft wird als der Archaeopteryx. Dieser Vogel war voll entwickelt. Eine Übergangsform kann darum nicht erst entstehen, nachdem die Vögel selbst schon da waren. Also dieses Argument entfällt dann auch. Hier sehen wir einen Vogel, der also einem heutigen Vogel gleicht, auch in fossiler Form. Dann fünftens haben wir folgenden Einwand. Die Umkonstruktion zum Fliegen hätte nach evolutionstheoretischer Sicht 4-mal geschehen müssen. Denn wir kennen Insekten, fliegende Reptilien, Vögel und Fledermäuse, die nach der Evolutionstheorie zu völlig verschiedenen Epochen gehören. So musste also das Fliegen 4-mal nacheinander von Neuem erfunden werden. Die fossilen Zeugen dafür fehlen. Alle erscheinen in den Fossilien als fertige Glieder, die plötzlich da sind und erscheinen. Dann sechstens, für die Entwicklung eines Flugtieres musste fast jede Struktur im flugunfähigen Vorläufer verändert werden. So viele notwendige Veränderungen erfordern zahlreiche Zwischenstadien, die nicht gefunden wurden. Der Übergang zu anderen Gliedmaßen macht eine gleichzeitige und starke Umstrukturierung im Gehirn erforderlich. Ich kann heute Vormittag nicht über die Thematik des Gehirns sprechen, aber das Gehirn ist die komplizierteste Struktur, die wir überhaupt kennen. Im Gehirn laufen sehr, sehr spezielle Programme ab, die dafür sorgen, zum Beispiel bei einem Vogel, dass er das Phänomen des Fliegens auch wirklich realisieren kann. Er muss also ständig messen, muss also seine Position erkennen und muss dann seine Flügel entsprechend halten, stellen, bewegen und all das tun. Das sind hochkomplizierte Programme, die gleichzeitig vorhanden sein müssen, damit das Fliegen überhaupt möglich ist. Es hilft also einem Vogel überhaupt nichts, wenn er Flügel hätte. Und selbst wenn er komplette Flügel hätte, wie sie sein müssten, wo man sagen würde, aus aerodynamischen Prinzipien, die sind genau so, wie sie eigentlich sein müssten. Es hilft gar nichts, denn es muss das Gehirn gleichzeitig umstrukturiert werden. Und ich meine, das ist eines der schärfsten Argumente überhaupt gegen diese Evolution. Weil so etwas Kompliziertes gleichzeitig vorhanden sein muss. Und ich bin ja in meinem Beruf ständig und täglich damit befasst, mit sehr komplizierten Programmen, die längst nicht so kompliziert sind, wie die Programme, die in den Gehirnen ablaufen. Und dazu ist sehr, sehr viel Intelligenz notwendig und sehr viel Zeit notwendig, bis wir so etwas entwickelt haben. Noch nie ist es uns gelungen, ein Programm durch Zufall zustande zu bringen. Im Solnhofener Plattenkalk, also siebtens, befinden sich in denselben Schichten Libellen, Flugsaurier, Fische und Tiefseekrebse, die nach Evolution zu sehr verschiedenen Zeiten gehören müssen. Das zeigt uns an, sie lebten gleichzeitig und der gleichzeitige Einschluss ist nur durch eine sehr große Katastrophe erklärbar, wo also das alles dann gleichzeitig verschüttet worden ist. Achtens, die Merkmale verschiedener Arten bei einem Tier belegen nicht die Verwandtschaft miteinander. Das wollen wir uns einmal verdeutlichen an dem Schnabeltier. Die Folgerung, die wir aus allem zu ziehen haben, ist die, der Archaeopteryx ist keine Zwischenform, sondern stellt einen voll entwickelten Vogel, zwar besonderer Art, dar, der aber inzwischen ausgestorben ist. Wir kommen nun zu diesem Tier hier, das uns allen bekannt ist, als das Schnabeltier. Dieses Schnabeltier hat einen Schwanz wie ein Biber, hat Giftzähne an den Hinterpfoten wie eine Schlange, hat Schwimmflossen wie ein Otter, hat einen Schnabel wie eine Ente, hat einen Schultergürtel wie ein Reptil, legt Eier wie ein Vogel und säugt seine Jungen wie ein Säugetier. Frage, wovon ist dies die Übergangsform? Als das Schnabeltier von Wissenschaftlern entdeckt worden ist in Australien, hat man dieses Tier ausgestopft und nach London gebracht und dann dort den Wissenschaftlern vorgelegt. Und die Wissenschaftler in London sagten, ihr wollt uns hier betrügen, das ist ein ganz übler Ulk. Ihr habt also einfach so ein Stück vom Biber genommen und ein Stück von der Schlange und ein Stück von allem Möglichen. Das habt ihr feinstens und säuberlich zusammengenäht. Wir müssen schon sagen, das ist euch wunderbar gelungen. Und das legt ihr uns nun hierher und bringt es als große Attraktion aus dem anderen Land mit. Wisst ihr, wir glauben lange, lange schon an die Evolution und wissen, dass sowas gar nicht sein kann. Sie haben das als völlig unmöglich hingestellt, weil das nach der Evolution gar nicht sein darf. Und haben damit im Grunde genommen sich selbst widerlegt. Die Ausgangsfrage, die wir hatten, war ja die, haben wir es mit einer fertigen Schöpfung zu tun oder mit einer allmählichen Evolution? Diese wenigen Beispiele haben uns doch das einigermaßen, so meine ich, verdeutlichen können. Und das ist genau das Zeugnis auch der Bibel. Die Bibel sagt uns, dass wir es mit einer fertigen Schöpfung zu tun haben und dass wir es nicht mit einer Entwicklung zu tun haben. In Hebräer 4, Vers 3 lesen wir, nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Von Anbeginn der Welt fertig. Das ist das Entscheidende. Oder in der Übersetzung von Menge heißt es: Wiewohl doch das Wirken Gottes seit der Vollendung der Weltschöpfung zum Abschluss gekommen war. Hier wird es uns noch deutlicher gesagt, dass die Schöpfung abgeschlossen ist. Es ist also kein neues Tier, keine neue Pflanze oder etwas hinzugekommen. Es gibt zwar Veränderungen innerhalb einer Art. Das ist eine Sache, die jeder Züchter nachweisen kann, dass es das gibt. Aber das heißt nicht, dass eine von einer Art zur anderen übergesprungen werden konnte. Es sind immer Wesen innerhalb derselben Art. Und in Römer 1, Vers 20 lesen wir das Wort: Denn Gottes unsichtbares Wesen wird ersehen, auf dieses Wort kommt es mir an, seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken. Wenn das nicht so wäre, was hier steht, dann wäre das, wie wir es hier sehen, es wäre ja unmöglich, diese Schöpfung zu ersehen, wenn nicht jemand da wäre, der es auch ersehen könnte. Und das war der Mensch. Der erste Mensch konnte das wahrnehmen an dieser Schöpfung. Und in 1. Mose 2, Vers 2 lesen wir das Wort: Und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke. Also mit einer Vollendung haben wir es zu tun, mit einer fertigen Schöpfung also. Ich habe jetzt einen gewissen Abschluss in dieser Thematik gefunden. Ich komme jetzt zu einer ganz anderen Thematik, die aber heutzutage ungeheuer wichtig ist. Das ist die Mikrobiologie, die Informatik, die Information in den Zellen, in den Genen. Das müssen wir unbedingt abhandeln, wenn wir an diesem Vormittag uns über Evolution oder Schöpfung unterhalten aus der Sicht der Naturwissenschaft. Es ist jetzt meine Frage, ob wir das jetzt gleich durchgehend machen oder ob wir eine kleine Pause machen. Kleine Pause, ja? Gut. Ja, Fragen sind vorgesehen, aber ich würde sagen, es ist am besten, wenn wir sie hinterher stellen, weil sich viele Dinge höchstwahrscheinlich innerhalb des kommenden Teils von selbst erledigen. Ja, insofern stellen wir es gerne an den Schluss, aber die Fragen wollen wir gerne beachten. Machen wir jetzt eine Pause von, wie wollen wir sagen, 10 Minuten. Also in 10 Minuten machen wir Fortsetzung mit dem Thema Information und Mikrobiologie. Wir machen weiter am Thema und wollen jetzt ein wenig einsteigen in die Thematik der Informatik. Was kann uns die Informatik zeigen und sagen zum Thema Evolution oder Schöpfung? Zunächst mal wollen wir etwas sehr Wichtiges lernen aus der Informatik, und das gilt allgemein für Information, und das will ich zunächst mal demonstrieren mit Hilfe eines Beispiels hier. Ist jemand unter uns, der das lesen kann, was hier auf der Folie jetzt steht? Offenbar niemand. Ich mache ein weiteres Angebot. Kann dieses jemand lesen? Offenbar auch nicht. Ich darf Ihnen zunächst verraten, das, was hier steht und das, was hier steht, ist vom Inhalt, von der Information völlig identisch. Überhaupt kein Unterschied. Es ist nur in einer anderen Sprache kodiert. Das ist der einzige Unterschied. Aber von der Information her, von der Meinung, von der Bedeutung, völlig gleich. Ich mache weiter, aber ich habe gehört, hier sind viele Leute aus einem Land, dessen Sprache bekannt ist hier. Deswegen decke ich es mal zu. Und mache also hier weiter, so ein kleiner Trick hier. Kann jemand dieses Wort lesen? Also bisher hatten wir ja schon Schwierigkeiten, das überhaupt zu lesen. Chiaokites, sagt hier jemand, ja. Und weiß auch jemand, was das heißt? Auch nicht. Ja, bitte? Ja, danke schön. Jetzt haben wir einen. Wunderbar. Jetzt kann ich den Schleier auch lüften für andere Sprachen. Warum mache ich dieses Spiel hier? Nun, mir kam es auf Folgendes an hier. Es ist hier den Zuhörern jemand, der diese Sprache kennt. Warum kennt er die? Er kennt die Vereinbarung dieser Buchstaben,
was sie bedeuten. Und daran erkennen wir das Wesen jeder dargestellten Information. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstanden haben jetzt. Information ist immer, wenn wir es darstellen, eine Kodierung, und jede Kodierung bedarf einer Vereinbarung. Anders ausgedrückt, es gibt keine Kodierung, die nicht vereinbart worden ist. Vereinbart worden ist durch Intelligenz. Man muss sich irgendwo einmal festlegen, was man vereinbaren will, was es bedeuten soll. Wenn wir das nicht tun, gibt es keine Information. Nur dann haben wir es mit Information zu tun. Nur dann haben wir es mit einem Code zu tun. Wir können allerdings dann, wenn wir es vereinbaren, in ganz beliebiger Weise vereinbaren, wie wir es hier gesehen haben. Das war ein Wort aus der georgischen Sprache, dieses Arabisch, Russisch, dieses Litauisch. Nun, ich habe es hier weiter kodiert in Ungarisch, hier in Tschechisch. Ja, ich kann es noch völlig anders kodieren. Ich kann es auch darstellen in Blindenschrift. Geht genauso. Sodass man es also nicht mit den Augen liest, sondern mit den Fingern abtastet. Geht genauso. Es ist ein anderer Code. Aber auch hier muss ich genauestens darauf achten, was ich vereinbart habe, das gilt nämlich. Nämlich, dass die Punkte, wenn sie in der Weise hier stehen, bedeuten sie diesen Buchstaben und so weiter. Und in der Kombination dann ein Wort. Darauf kommt es an. Ich kann es auch im Morse-Alphabet kodieren. Also mit Punkt, Punkt, Strich, Punkt und so weiter. Auch das kann ich tun. In der Bedeutung ändert sich nichts. Ich muss nur genauestens darauf achten, dass ich die vereinbarten Regeln beachte. Oder hier in Steno, in Englisch. Und ich will das Spiel weitertreiben, damit wir diese Dinge wirklich genau verstehen und aufnehmen. Hier habe ich es einmal in eine Lochkarte hineingeschrieben. Das sind einfach nur Löcher, weiter nichts. Dem einen oder anderen wird das überhaupt nichts sagen. Aber einem Fachmann, einem EDV-Fachmann, der den Code kennt, auch da gibt es ja verschiedene Codierungen für Lochkarten, der wird das lesen können. Der wird sagen, aha, das ist ein F und das und so weiter. Man kann es auch in einen Lochstreifen hineinschreiben. Dann sieht das so aus. Und schließlich kann ich den internen Code einer Datenverarbeitungsanlage verwenden, wie ich es hier getan habe, und gehe zurück auf die kleinste Informationseinheit, die es überhaupt gibt, das ist das Bit. Und ein Bit ist die kleinste Informationseinheit, also eine Ja-Nein-Entscheidung. Und die wird ausgedrückt in 1 oder 0. Und so kann ich also mehrere zusammenfassen. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Das wird zusammengefasst als C5 in einer Rechenanlage und so weiter. Und ich kann das natürlich auch wieder umsetzen, denn alle diese Codes sind ineinander umwandelbar. Ich kann also diesen Code umwandeln, das kann mir die Maschine tun, und dann bekomme ich folgende Buchstabenkombination heraus. Aber diese Buchstabenkombination, wie sie hier steht, kann ich jetzt einem Chinesen vorlegen. Ich reise jetzt nach China und zeige das in China. Und sie werden alle da nur hingucken und werden sagen, was soll das? Sie werden es nicht verstehen. Es kommt also darauf an, dass wir die Bedeutungsvereinbarung kennen und dass wir den Code kennen. Wir haben vorhin gesehen, bei den anderen Codierungen, die ich hier hatte, da kannten wir noch nicht einmal die Zeichen, die vereinbart waren. Und das werden wir jetzt im Einzelnen etwas betrachten müssen. Also das Ergebnis war, freuet euch. Und hier ist ein Ausrufungszeichen hinter, also ein Befehl. Also wir sollen es auch tun. Ob wir es tun, ist eine andere Sache. Und tun wollen. Und wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen, auf diesen Aspekt. Wie kommt man nun an die Vereinbarung eines Codes heran? Und das will ich an einem historischen Beispiel einmal deutlich machen. Man kannte lange Jahre hindurch diese Kodierungen, die man in den Pharaonengräbern gefunden hatte, also diese Hieroglyphen. Aber niemand war in der Lage, diesen Code zu entziffern. Warum nicht? Weil man die Codevereinbarung nicht kannte. Man hat sehr schnell vermutet, dass es sich hier um einen Code handelt, weil also bestimmte Dinge immer wieder auftraten, bestimmte Zeichen vorkamen. Das war alles klar. Aber die Vereinbarung kannte kein Mensch. Man hat lange herumgerätselt und fand des Rätsels Lösung doch nicht, so sehr man sich mühte. Das wurde erst anders in dem Moment, als man diesen Stein im Jahre 1799 in Ägypten in der Nähe der Nilstadt Rosette fand. Das ist der sogenannte Rosettenstein. Und hier finden wir drei verschiedene Texte. Und zwar 14 Zeilen in hieroglyphischer Schrift, 32 Zeilen in, das ist ein demotischer Text, und 54 Zeilen griechischer Text. Den griechischen Text konnte man unerwartet lesen. Da kannte man die Bedeutungsvereinbarung des Codes und auch die Bedeutung der Wörter. Nun war es naheliegend anzunehmen, dass in diesen anderen Sprachen genau dieselbe Bedeutung drin steckt, aber nur in anderer Kodierung. Es war noch mühevoll genug, aber man konnte auf diese Weise die Bedeutungsvereinbarung entschlüsseln. Und hier sehen wir an diesem Beispiel, dass es sehr, sehr darauf ankommt, dass man die Bedeutungsvereinbarung kennen muss. Wir wollen jetzt etwas sehr Wesentliches zusammenstellen zum Thema Information. Wenn wir es mit Information zu tun haben, haben wir es immer mit einem Sender und mit einem Empfänger zu tun. Also jemand, der etwas senden will, der eine Information weitergeben will, und auf der anderen Seite jemand, der diese Information aufnimmt und versteht. Und dabei müssen wir verschiedene Aspekte betrachten. Also zunächst einmal halten wir fest, Sender und Empfänger, und zwischen Sender und Empfänger wird ein Signal ausgetauscht. Das kann nun sein in Form von Hieroglyphen, das kann sein über die Telefonleitung, das kann auch sein über ein Tonbandgerät, das kann sein über eine geschriebene Schrift. Alle verschiedenen möglichen Kodierungen sind denkbar. Aber wichtig ist, dass dieser Signalfluss vom Sender zum Empfänger irgendwie zustande kommt. Und das, was übertragen wird, das ist dann Information. Wir haben nun verschiedene Ebenen der Information zu betrachten. Zunächst einmal haben wir den Aspekt der Statistik. Und hiermit ist gemeint, wir könnten die Information dahingehend betrachten, wie viele Buchstaben enthält ein Text. Also eine Buchseite hat so und so viele Buchstaben auf der Seite. Wir könnten feststellen, wie viele E's enthalten sind, wie viele P's und wie viele Q's und so weiter. Das könnten wir zählen. Das wären alles statistische Fragen. Aber wir merken schon, dabei geht überhaupt nicht ein, was eigentlich gesendet worden ist. Die Frage, was da eigentlich steht, können wir gar nicht sagen. Wir könnten also zum Beispiel einen litauischen Text nehmen, wie wir es vorhin hier auch hatten, und könnten die Buchstaben einer solchen Seite zählen. Wir können all das, was uns im Rahmen der statistischen Informationen irgendwie für uns von Interesse ist, könnten wir auszählen und ermitteln. Das könnten wir abdecken. Aber nun wissen wir alle, dass das ja nicht die Information ausmacht. Das nächste ist, dass Information nach ganz bestimmten Regeln zusammengestellt sein muss. Ich muss also ein Wort in ganz bestimmter Weise schreiben. Ja, wenn ich Ball nur mit einem L schreibe, dann sagen wir, das ist nach der Rechtschreibung falsch, also syntaktisch falsch. Das ist also der Aspekt der Syntax. Oder wenn wir jemandem einen Brief schreiben, dann bemühen wir uns, diesen Brief möglichst in exaktem Deutsch zu schreiben, dass wir die Kommaregeln einhalten und alle Regeln der Grammatik mitverwenden und sie genau akzeptieren. Das wäre also der Aspekt der Syntax. Aber auch hier ist es nun so, ich kann einen Brief oder irgendeine Information sehr exakt schreiben, sodass also alle Regeln der Rechtschreibung und der Sprache eingehalten sind, aber das, was ich von der Bedeutung her sage, ist totaler Unsinn. Kann sogar Lüge sein. Kann also vielleicht nur eine einzige Aussage sein, die ich mit ungeheuer vielen Worten zum Ausdruck bringe. Ich kann aber andererseits auch etwas schreiben in sehr, sehr kurzem Stil und da sehr, sehr viel Information von der Bedeutung her hineinpacken. Und das kommt also hier auf dieser Ebene noch gar nicht zum Ausdruck. Darum ist der nächste Aspekt, den wir betrachten müssen für Information, sehr wichtig, und das ist die Semantik. Also ein Fremdwort für Bedeutung. Jetzt haben wir also das erfasst, was jetzt vom Inhalt her gesagt wird. Vorhin an dem Beispiel, um es nochmal hervorzuheben, dieses freut euch, also dass die Freude damit gemeint war. Diese Bedeutung war in dieser Kodierung enthalten. Das wäre der Aspekt der Semantik oder mit deutschem Wort die Bedeutung. Aber nun sehen wir, das ist auch noch nicht alles. Ich möchte das mal an einem Beispiel erläutern. Wenn jetzt jemand hier zur Tür hineinkommen würde und würde sagen, das Nebenhaus brennt. Mit dieser Information würde er hier hineinkommen. Was würden wir damit machen? Dann würden wir zunächst einmal feststellen, der Satz war richtig gesprochen, ohne Fehler. Ja? Wir würden feststellen, ja, vielleicht auf der untersten Ebene, wir würden sagen, er hat so und so viele Buchstaben für seinen Satz verwendet. Dann würden wir sagen, er war korrekt gesprochen. Dann würden wir sagen, die Bedeutung, dass es brennt, haben wir auch verstanden. Aber wir merken, das ist noch nicht alles, was in der Information drinsteckt. Denn jetzt kommen wir ja irgendwie selbst in Bewegung. Wenn wir merken, nebenan brennt es, Es kann ja sein, dass wir im nächsten Moment auch mit dran sind. Was tun wir also? Wir gehen raus, holen uns vielleicht einen Eimer und kippen vielleicht Wasser rauf oder sonst irgendetwas oder laufen weg, benachrichtigen die Feuerwehr. Also irgendwie werden wir ans Handeln kommen. Und wir merken, das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Information, dass auf einen solchen Informationssatz Handlung folgt. Und auch da gibt es ein schönes Fremdwort, das ist die Pragmatik. Also das Handeln, das daraus folgt. Also das, was wir danach tun, nachdem wir diese Information bekommen haben. Und das ist auch noch nicht alles. Bleiben wir bei unserem Beispiel, dass es also nebenan brennt. Das Ziel dessen, was wir tun, ist ja, dass hinterher das Gebäude gelöscht ist, dass das Feuer also nicht mehr brennt. Das ist unsere Zielvorstellung, das wollen wir realisieren durch mannigfache Weise, was wir eigentlich da im Einzelnen nun vorsehen. Ob wir einmal Wasser nehmen oder die Feuerwehr benachrichtigen oder hier es dem Hausmeister sagen, der es vielleicht noch gar nicht weiß, oder irgendetwas werden wir tun oder einfach nur weglaufen. Aber unser Ziel ist, dass das Feuer zum Stillstand kommt. Und diesen Aspekt, diesen Zielaspekt, dieses Ergebnis, das nennen wir Apobetik. Und jetzt haben wir die Information komplett zusammengestellt. Wir haben also diese fünf Aspekte, die immer in einer Information von Bedeutung sind. Zwar im einen Falle etwas mehr und einem weniger, aber diese Dinge kommen alle vor. Und wenn wir jetzt einmal das Ganze betrachten nach Sender und Empfänger, dann stellen wir fest, auf beiden Seiten, auf der Seite des Senders, wie auch auf der Seite des Empfängers, gibt es alle diese fünf Aspekte. Nämlich, der Sender überlegt sich das Informationsziel. Er will ja mit seinem gesprochenen Wort oder mit seiner Information etwas weitergeben und will auch ein Ziel beim Empfänger erreichen. Ja, um bei diesem Beispiel zu bleiben, der also jetzt hier zur Tür hineingekommen ist, der hatte ja das Ziel, dass dieses Gebäude gelöscht wird und außerdem, dass wir gerettet sind, dass wir nicht mit verbrennen. Das war sein Ziel und gibt diese Information jetzt weiter. Dabei überlegt er sich auch unter Umständen, welche Handlung der Betreffende tun kann. Dass er zum Beispiel, weil er vielleicht so schnell nicht zum nächsten Telefonhäuschen gehen kann, dass er es hier sagt, dass jemand dort mal hinläuft und er etwas inzwischen was anderes tun kann. Also auch mit dem Ziel, dass der andere etwas tut, also zum Handeln kommt. Und er überlegt sich auch, wenn er hier reinkommt, um uns das zu sagen, dass er das so sagt, dass wir auch die Bedeutung verstehen. Es würde uns nichts helfen, wenn jemand hier reinkäme und würde es auf Chinesisch sagen. Alles völlig korrekt gesagt in Chinesisch. Wir würden es nicht verstehen und wir würden auch nicht handeln. Es kommt also darauf an, dass wir es auch im richtigen Code hören, in der richtigen Codierung und dann die Bedeutung auch voll verstehen. Das muss sich der Sender alles überlegen. Nun wird er das im Einzelnen so schnell gar nicht tun. Er ist sich vielleicht mal gar nicht, noch nicht mal bewusst, dass er das alles benötigt, diese einzelnen Aspekte. Aber wenn wir uns die Informationen genau ansehen, dann merken wir, dass alle fünf Aspekte sowohl auf der Senderseite als auch auf der Empfängerseite richtig vorhanden sein müssen, wenn Informationsübertragung richtig geschehen soll. Auf der Empfängerseite bedeutet das zunächst mal, dass wir das Signal empfangen, also dass die Information uns überhaupt erreicht. Also wenn zum Beispiel die Telefonleitung durchgeschnitten ist, werden wir die Information gar nicht bekommen. Es kommt also auf das Signal an, dass es uns erreicht. Wir müssen den Code verstehen, wir müssen die Bedeutung verstehen, dessen was gesendet worden ist, wir müssen dann handeln und es wird dann ein Ergebnis des Handelns irgendwie sichtbar sein. Und das wollen wir jetzt einmal im nächsten uns ansehen, auch im Zusammenhang mit unserer Thematik. Aber dieses müssen wir jetzt genau verstanden haben, weil wir sonst das nicht verstehen. Dieses hier ist noch einmal eine Schematik, die uns zeigen soll auf der Empfängerseite, diese vier Aspekte, ich habe den statistischen Aspekt weggelassen, weil er jetzt in diesem folgenden Zusammenhang für uns nicht von Bedeutung ist. Also Syntax, Semantik, Pragmatik, Apobetik. Ich wiederhole nochmal, dies wären also die Regeln der Sprache, dies wäre die Bedeutung, dies wäre das Handeln und dies wäre das Ziel und das Ergebnis. Und jede Information kommt immer von einem Sender. Der Sender selbst ist die Informationsquelle. So, das können wir nun an allen Beispielen von Informationen durchbuchstabieren. Ich wähle zunächst einmal ein Beispiel aus der Biologie, um also mal etwas ganz Ausgefallenes zu nehmen, um es einmal dort durchzuspielen, ob das dann auch geht. Wir haben hier eine Biene. Diese Biene hat einen neuen Futterplatz entdeckt und will nun diese Information den anderen Bienen im Stock mitteilen. Was tut sie? Sie fliegt zurück zum Stock und teilt diesen anderen Bienen das mit. Nun, nicht in Form einer gesprochenen Sprache, auch nicht in Form von Lochkarten, also mit EDV-Code, auch nicht in Chinesisch oder Litauisch oder Deutsch, sondern sie tut es mit einem völlig anderen Code. Das sind irgendwelche Körperbewegungen. Es ist der Schwänzeltanz der Bienen. Ja? Und zwar, wenn wir uns die Syntax ansehen, dieses Schwänzeltanzes, dann haben wir dort eine gewisse Bewegungsfolge. Wir haben eine bestimmte Anzahl von Schwänzeltänzen pro Zeiteinheit, also die Geschwindigkeit spielt eine Rolle. Und die Richtung des Schwänzellaufs ist von Bedeutung. Also in welcher Richtung jetzt die Biene läuft, ob sie so läuft oder unter einem bestimmten Winkel. All das beobachten jetzt die Bienen, die tanzende Biene nun genau anschauen. Die Bedeutung ist nun folgendes. Die Empfängerbienen verstehen diese kodierten Informationen. Und zwar entnehmen sie daraus die Entfernung zur Futterquelle, die Richtung zur Futterquelle, ja sogar die Ergiebigkeit zum Futterplatz. Und jetzt sehen wir, dass diese Bienen nun nicht einfach sagen, na wunderbar, dass wir das jetzt auch wissen, und bleiben jetzt schön im Stock sitzen. Nein, was tun sie? Sie kommen zum Handeln, also zur Pragmatik. Die Bienen des Stocks handeln entsprechend der ihnen mitgeteilten Information und fliegen nun auch zu dieser Futterquelle hin. Denn das war ja die Absicht auch der Senderbiene, dass sie das mitteilen wollte, damit die anderen Bienen auch diesen Futterplatz erleben. Das Ziel, also das Ergebnis wird also sein, dass diese Bienen, die also hier zunächst die Information aufgenommen haben, jetzt hier auf diesen Blüten herumtanzen und den Nektar dort einsammeln und also weiterleben und existieren können. Und wir sehen, diese Dinge spielen nun überall, wo wir es mit Informationen zu tun haben, eine große Rolle. Und wir können das überall auch durchbuchstabieren. Ich kehre jetzt zurück zu der Zelle in den Lebewesen. Wir alle haben in unseren Zellen Informationsträger. Das sind solche Moleküle, das sind so Doppelwendeln, sogenannte DNS-Moleküle. Und auch hier haben wir es mit einem Code zu tun. Der Code, der hier niedergeschrieben ist, geschieht in Form von chemischen Buchstaben. Also weder in menschlicher Sprache, noch in Bewegungen von Bienen, noch in irgendwelchen Hieroglyphen, sondern hier sind chemische Buchstaben eingesetzt, ein chemisches Alphabet, und mit Hilfe eines chemischen Alphabetes wird jetzt Information dargestellt. Diese Information muss verstanden werden und es müssen alle Punkte der Information durchbuchstabiert werden können, damit diese Anweisungen richtig abgearbeitet werden können. Diese Stränge hier, die hier so als Doppelwendeln gezeichnet sind, das sind chemisch auch wieder irgendwelche Verbindungen. Es handelt sich hierbei um Desoxyribose, also ein Zucker, und ein Phosphat. Diese bilden diese Kette. Und dies sind die chemischen Formeln für diese vier Buchstaben, die es in diesem Alphabet gibt. Die haben den chemischen Namen Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Das sind nun die Bedeutungsträger, also die Kodierungen innerhalb der DNS-Moleküle. Alle Proteine, also alle Eiweißkörper, die in unserem Körper realisiert werden und aufgebaut werden, werden hier an dieser Stelle codemäßig erfasst und dargestellt. Insgesamt haben wir 20 verschiedene Aminosäuren als Grundbausteine der Eiweißstoffe in unserem Körper. Wir wollen hier die einzelnen Namen nicht durchgehen, das sind auch sehr komplizierte Namen. Es kommt uns nur darauf an, dass wir wissen, dass es 20 solcher verschiedenen Aminosäuren gibt. Diese 20 Aminosäuren werden nun in ganz bestimmter Weise aneinandergereiht. Und es kommt genau sehr peinlich darauf an, dass die einzelnen Aminosäuren chemisch genau eingebaut werden und eine Kette gebildet wird. Das sind meistens kettenförmige Moleküle. Und zwar setzen die sich kettenförmig hier in dieser Weise aneinander, wie es hier steht. Und das, was ich hier reingeschrieben habe unter Seitenkette, das sind die einzelnen verschiedenen Arten der Aminosäuren, von denen es 20 Stück gibt. Und welche Aminosäure jetzt gerade hier kommt und welche hier hinkommt, ist von großer Bedeutung und die Reihenfolge spielt eine Rolle. Weil nämlich genau in der Weise, wenn es richtig geschieht, dieses Protein auch die ganz bestimmte Funktion im Körper übernehmen kann. Also zum Beispiel, wenn wir nochmal daran denken, an die Augenlinse, das dürfen nicht irgendwelche Proteine sein, sondern ganz bestimmte Proteine, die gerade diese Eigenschaft haben, dieser Faltung und diesen schichtförmigen Aufbau haben, und viele, viele Eigenschaften müssen die einzelnen Proteine im Körper haben. Es kommt also darauf genauestens an. Es ist sogar so, dass in unserem Körper 50.000 verschiedene Eiweißkörper vorhanden sind. Und diese Eiweißkörper haben verschiedene Längen in diesen Aminosäuren, die aneinandergereiht sind. Da gibt es solche, die haben 50 einzelne Buchstaben aneinander, 50 Aminosäuren, hier zum Beispiel 51 beim menschlichen Insulin. Dann gibt es solche mit 100 Bausteinen, mit 200, mit 300, mit 500 gar. Aber immer kommt es genau darauf an, dass die einzelnen Bausteine exakt gebildet werden. Wir wollen jetzt zunächst einmal fragen, wie dicht ist die Information in diesen DNS-Molekülen eigentlich geschrieben? Ist das nun etwa vergleichbar mit einem Buch, das wir vielleicht am Büchertisch kaufen können, oder ist das dichter gepackt, oder ist vielleicht sogar erheblich dichter gepackt? Das wollen wir uns jetzt einmal überlegen, wie dicht diese Information gepackt ist. Ich habe das einmal ausgerechnet. Ich habe zum Vergleich einmal, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, die kleinste Bibel der Welt mitgebracht. Das ist die kleinste Bibel der Welt. Ich lege sie mal hier hin. Das ist eine Mikrofilmaufnahme von der gesamten Bibel von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Es ist alles drauf. Ich habe es auch kontrolliert. Ich muss allerdings ehrlich sagen, ich habe nicht die gesamte Bibel hier durchgelesen, sondern nur ausschnittsweise und das Mikroskop gelegt. Und es ist so, wenn man nun weiterlesen will, dann muss man mit den Fingern ein bisschen antippen. Und dann kommt man nicht nur einen Satz weiter, sondern gleich einige Kapitel weiter, weil das ja ungeheuer eng geschrieben ist. Aber es ist die gesamte Bibel, die hier dargestellt ist. Ich möchte jetzt diese Informationsdichte, von der wir uns eine Vorstellung machen können, wie dicht das hier geschrieben sein muss, einfach mal in Verhältnis setzen zu der Information, die in den DNS-Molekülen niedergeschrieben ist. Das kann man ausrechnen. Die Rechnung will ich im Einzelnen hier nicht vorführen. Wir haben hier beim DIA eine Dichte von 1,3 mal 10 hoch 8 Bit pro Kubikzentimeter. In den DNS-Molekülen haben wir eine Informationsdichte von 10 hoch 21 Bit pro Kubikzentimeter. Es ist die allerhöchste Informationsdichte, die überhaupt bekannt ist. Es gibt keine Informationsdichte, die auch da nur annähernd herankommt. Auch unsere modernen EDV-Anlagen und Computer erreichen bei weitem nicht diese Informationsdichte. Wir sind noch viele Zehnerpotenzen davon entfernt. Wenn wir aber jetzt fragen, wie viel mal dichter ist es in den DNS-Molekülen dargestellt, als auf diesem DIA, das wir eben gesehen haben, dann steht hier die Zahl 77000 und so weiter. Das sind 7,7 Billionen. Also in den DNS-Molekülen ist die Information 7,7 Billionen mal dichter geschrieben und gepackt als auf diesem DIA. Und da haben wir einen Eindruck davon, was hier schöpfungsmäßig realisiert ist. Wir sollten an dieser Stelle einfach mal nachdenken und einfach mal staunen vor unserem Schöpfer, was er realisiert hat. Und dass so eine hohe Informationsdichte, außerdem auch noch ungeheuer viel Information, die drin steckt, nicht durch Zufall entstehen kann. Und jetzt noch mal etwas zur Menge. Auch darüber wollen wir ein wenig nachdenken und staunen lernen. Man hat einmal ausgerechnet, wie viel Information es eigentlich überhaupt gibt, also alles, was in Büchern dargestellt ist. Und da kommt man auf eine Zahl von etwa 10 hoch 18 Bit. Also wenn man alle Bücher, die je auf dieser Welt geschrieben worden sind, einmal zusammenrechnet, dann kommt man auf diese Zahl. Und in Washington gibt es eine der größten Bibliotheken und dort gibt es etwa 500 Kilometer Regale an Büchern, wenn man alles mal in Reihe aufreihen würde. 500 Kilometer Regale an Büchern. Und wenn wir jetzt fragen würden, wenn man diese Information in allen Büchern einfach mal in DNS schreiben würde, das können wir ja nicht, aber wenn es das ginge, einfach von der Informationstheorie her mal betrachtet, in dieser Informationsdichte einmal darzustellen, wie viel DNS-Moleküle würden wir wohl gebrauchen? Nun, ich habe es ausgerechnet und verglichen mit einem Stecknadelkopf aus der Nähkiste meiner Frau und habe festgestellt bei der Rechnung, dass man nur ein Tausendstel des Volumens eines Stecknadelkopfes brauchen würde an DNS-Molekülen, um die gesamte Information aller Bücher dieser Welt darzustellen. Ist das nicht ungeheuer? Und jetzt kommt das Ungeheure, wir glauben, dass diese Information sich zufällig organisiert hat. Und hier kann ich ehrlicherweise nicht mehr mit. Hier sage ich einfach als Informatiker, hier ist jemand da, der das niedergeschrieben hat, der diesen Code vereinbart hat. Es gibt ja auch nur einen einzigen Code. Es gibt nicht viele Codes, sondern einen einzigen Code. Und alles ist in dem gleichen Code niedergeschrieben. Ob das bei einem Kohlkopf ist, oder beim Menschen, oder bei einem Rhabarberkopf oder sonst etwas, alles ist in gleicher Weise im gleichen Code niedergeschrieben. Eine gleiche Vereinbarung haben wir hier überall vorliegen. Die Mechanismen, die man im Rahmen der Evolutionstheorie uns nennt, zur Entstehung der Information, nämlich Mutation und Selektion, müssen wir deutlich sagen, sind keine Mechanismen zur Erklärung der Entstehung von Information. Warum nicht? Weil durch Mutation vorhandene Information zerstört wird. Es ist eine Eigenart der genetischen Information, dass die Wörter alle gleich lang sind. Die Wörter haben immer jeweils 3 Buchstaben und sind auf dem insofern alle gleich. Ich habe hier mal einen speziellen Satz aufgeschrieben, wobei jeder Satz immer genau aus 3 Buchstaben besteht, um einfach das mal zu verdeutlichen, was Mutationen bewirken. Hier steht, die RNS ist auf dem Weg vom Gen zur Tat. Nun, die Bedeutung dieses Satzes soll uns hier nichts angehen. Wir wollen nur mal sehen, was passiert, wenn wir diesen Satz mit einer Mutation versehen. Und zwar beseitigen wir einen Buchstaben in der Nähe des Satzanfangs. Dann geschieht Folgendes, wenn wir also hier Nummer 1 dieses T beseitigen, dann kommt Folgendes heraus, die RNS, dieser Uft, eben, wir sehen, die Information ist hier kaputt gegangen. Das wäre also Mutation. Wir können das jetzt weiter probieren, indem wir einen Buchstaben zufällig einschieben, dann kommt auch hier wieder in der Folge Unsinn heraus. Also, durch Mutation, halten wir fest, kann keine neue, bessere Information entstehen. Außerdem ist der Prozess der Mutation, wie er im Rahmen der Evolution angeboten wird, immer ein Prozess, der in vorhandener Information eine Veränderung bringt. Das entscheidende Problem der Evolution ist aber gar nicht dieses, sondern ein Zuwachs von Information. Die DNS-Moleküle in einer Amöbe sind viel, viel kürzer und oder in einer Bakterienzelle als beim Menschen. Beim Menschen haben wir sehr, sehr viel Information, weil ja der gesamte Körper aufgebaut werden muss. Es ist also sehr, sehr viel mehr Information vorhanden. Wir müssen also das entscheidende Problem, oder das entscheidende Problem der Evolution ist, wie entsteht Information und wie kann ein Zuwachs an Information entstehen. Und zwar ein Zuwachs von Information sowohl in richtig kodierter Weise, als auch in semantischer Bedeutung, als auch in Handlung, denn das muss ja auch umgesetzt werden in der Zelle. Es hilft nichts, dass die Information nur in den DNS-Molekülen drinsteht. Es muss auch die Information umgesetzt werden in Pragmatik. Es muss etwas geschehen. Das alles ist also nötig. Wir kommen zu einem, das will ich hier einfach mit einflechten, weil ja die Frage sonst mit Sicherheit auch kommen wird. Ist nun Selektion eine Methode zur Entstehung von Information? In den Schulbüchern finden wir ja immer dieses Beispiel mit den Birkenspannern, wobei es ja 2 Arten gibt, den dunklen und den hellen. Da hat man festgestellt, dass im aufkommenden Industriezeitalter in Birmingham die Birkenbäume dunkler wurden von Ruß und Dreck und dass auf diese Weise eben die dunklen Spanner übrig blieben und die hellen von den Vögeln vorzugsweise gefressen wurden. Und nun sagt man uns ganz einfach, hier sehen wir, wie Selektion funktioniert. Nun, das ist richtig, Selektion gibt es, das tut jeder Züchter. Selektion geschieht auch hier, aber durch Selektion entsteht auch keine neue Information, sondern beide Birkenspanner existierten bereits. Und das ist das, was im Rahmen der Evolution übersehen wird. Die vollständige Information zum Bau eines dunklen Birkenspanners sowie die vollständige Information zum Bau des hellen Birkenspanners waren vorher bereits vorhanden. Also keine neue Information entsteht dadurch, wenn die Schwarzen aufgefressen werden oder die Weißen aufgefressen werden. Das ist kein Gewinn an Informationen. Das heißt, beide Prinzipien, die genannt werden im Rahmen der Evolution zur Entstehung von Informationen, sind keine. Aus der Sicht der Informatik müssen wir ein deutliches und klares Nein sagen. Es funktioniert nicht. Wir kommen jetzt noch einmal zu dem Punkt der Information. Das haben wir ja nun auch alle verstanden. Wie sieht das denn aus bei den Lebewesen? Hier können wir ja in der Information, die in der DNS-Zelle drin steht, hier müssen wir auch alles durchbuchstabieren. Und das können wir in der Tat. Syntax wäre also der genetische Code, das wären also die einzelnen Buchstaben, wie das also dort niedergeschrieben ist in der Art und Weise des vereinbarten Codes. Dann die Bedeutung, das heißt, diese DNS-Moleküle müssen gelesen werden und die Bedeutung dieser Information muss von der Zelle verstanden werden. Das sind nun ganz bestimmte Moleküle wieder, die das verstehen und umsetzen, auch in eine Tat. Und die Pragmatik wäre in diesem Fall die Proteinsynthese, also die Herstellung von Eiweißstoffen und allen anderen Stoffen, die in der Zelle benötigt werden. Diesen Vorgang nennt man dann die Translation, während das Verstehen, das Lesen die Transkription wäre. Also Handeln wäre die Herstellung der vielen Stoffe, der strukturelle Aufbau des Körpers und die Realisierung aller biologischen Funktionen, die an einem Körper notwendig sind. Das Ergebnis, also die Apobetik, das Ziel wäre dann die Existenz des Lebens. Jetzt stellt sich natürlich hier die Frage, wenn das alles hier im Empfänger geschieht, in der Zelle, woher kommt diese Information? Wer ist der Geber dieser Information? Und hier habe ich jetzt einen dicken roten Strich gezeichnet und habe gesagt, das ist die naturwissenschaftliche Grenze. Die Naturwissenschaft kann durch alle Forschungen sich in diesem Bereich hier bewegen. Kann also die Frage stellen, wie sieht der Code aus, wie ist er aufgebaut. Wir stellen fest, es ist sogar der beste Code, den es überhaupt nur gibt für eine solche Informationsdarstellung. Wir können feststellen, dass all diese Dinge in der Zelle realisiert werden und diese Dinge können wir erforschen und es gibt noch sehr, sehr viel auf diesem Gebiet zu tun. Wir wissen sehr, sehr wenig, was dort informationstheoretisch vor sich geht. Aber wir wagen es schon zu sagen, dass das alles durch Zufall entstanden sein soll. Aber das ist der Bereich der Naturwissenschaft. Die Frage ist, wer ist der Sender? Wo kommt das her? Ich hatte schon am Anfang meines Vortrags gesagt, dass wir diese Grenze naturwissenschaftlich nicht überschreiten können. Diese Information, wer der Sender ist, müssen wir uns geben lassen von dem Sender selbst. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass der Sender uns diese Information gegeben hat. Der Sender hat sich nämlich selbst geäußert, er hat uns Informationen mitgeteilt, wer er ist. Und darum decke ich das jetzt hier auf, was ich hier zugedeckt habe. Das ist Information, die uns der Sender selbst gegeben hat. Und dieser Sender ist kein anderer als Jesus Christus. Im Johannesevangelium lesen wir im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Dieses Wort wird weiter ausgeführt, ist Jesus Christus. Also alle Dinge sind durch ihn gemacht. Das kann keine Naturwissenschaft ergründen oder erforschen, sondern ist einzig auf dem Wege der gegebenen Information von dem Sender selbst zu bekommen und anzunehmen. Und hier erfahren wir auch, wie es geschehen ist. Psalm 33, Vers 9. Denn so er spricht, so geschieht's, so er gebeut, so steht's da. Und in 1. Mose 1 wird uns 10-mal gesagt, und Gott sprach. Durch das Sprechen Gottes wurde also die Materie, wurde das Leben realisiert. Das ist also das, was uns der Sender mitteilt. Ja, die Bibel zeigt uns sogar noch mehr, dass dieser Sender selbst in diese Welt hineingekommen ist, hat diese Welt besucht, diese Welt, die die Astronauten aus ihren Raumschiffen so gesehen haben, als eine blaue Perle, wie sie es beschrieben haben. Und im Johannesevangelium im ersten Kapitel lesen wir im 10. Vers. Ich würde sagen, das ist wohl der traurigste Vers, den ich aus der Bibel kenne. Hier steht nämlich, er, also Jesus Christus, war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht, weil die Welt ihn nicht wollte. Die Welt lehnte ihn ab. Und die Beschreibung dieses Wortes finden wir bis in unsere Tage hinein realisiert. Auch heute gibt es Menschen, die diesen Jesus Christus nicht wollen, die ihn ablehnen und alles Mögliche erfinden, um diesen Schöpfer loszuwerden, um ja nicht ihn anzunehmen. Aber wir erleben auch das andere. Es gibt immer wieder Menschen, die diesem Schöpfer, diesem Herrn begegnen und sich aufmachen und zu ihm kommen und ein neues Leben bekommen. Dieses Leben, das sie aus seiner Hand empfangen haben, denn er ist der Schöpfer. Er hat mein Leben und unser aller Leben gemacht. Er ist der Konstrukteur. Er hat sich den Code ausgedacht. Er hat alles realisiert. Wir sind seine Geschöpfe. Und es ist sein Wille, dass wir auch seine Kinder werden. Aber seine Kinder können wir nur dadurch werden, dass wir ihn persönlich als Herrn annehmen. Wir wollen uns das noch einmal auch wieder aus der Sicht der Informationstheorie ansehen, denn das haben wir jetzt inzwischen schon kennengelernt. Zwei Menschen will ich uns hier vorführen. Einer, der klug gehandelt hat, und einer, der wie ein Narr gehandelt hat. Schauen wir uns zunächst den an, der im Neuen Testament als der reiche Jüngling bezeichnet wird. Er kam mit einer gesprochenen Frage, mit dieser Syntax, zu Jesus Christus. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und dieser Mann bekam aus dem Munde des Schöpfers die richtige Bedeutung mitgeteilt, was er tun soll. Nämlich, da sprach Jesus zu ihm, es fehlt dir noch eins. Verkaufe alles, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Dieses Verkaufe alles wurde diesem Mann gesagt, weil seine größte Bindung, sein größter Hinderungsgrund, zu Jesus zu kommen, der Reichtum war. Darum musste er an dieser Stelle abbauen. Ich weiß nicht, wo wir vielleicht irgendwo feststehen, dann wird Jesus uns sagen, gib diese Idee auf, gib diese Philosophie auf, gib diese Theorie auf und komm und folge mir nach. Und was hat dieser Mann nun getan? Der reiche Jüngling handelt völlig entgegengesetzt zu der Information, die ihm gegeben wird. Er aber ward unmutig über das Wort und ging davon. Er hat gehandelt wie ein Narr. Das Ergebnis dieses Mannes wird uns nur noch in dem kurzen, lapidaren Satz mitgeteilt. Da ward er traurig. Wer von Jesus geht, geht traurig davon. Geht ohne den Schöpfer leer aus. Wird einmal dieses ewige Leben, das dieser Mann haben wollte, mit diesem Wunsch war er gar gekommen, das wird er nicht sehen. Er wird das ewige Leben nicht erreichen. Ihm wurde gesagt, wie es geschehen kann. Komm und folge mir nach. Wir schauen uns einen zweiten Mann an, der klug war. Es ist der Kämmerer aus dem Mohrenland. In der Apostelgeschichte 8 wird uns dieser Mann vorgestellt. Dieser Mann war eigens nach Jerusalem gekommen. Er hatte gehört, dass dort ein großer Prophet war, dass dort Jesus Christus gewirkt hatte. Und er hatte sich ein Buch gekauft in der Form einer Rolle. Es war das Buch Jesaja. Aber dieser Mann konnte nur den Code verstehen. Die Bedeutung hatte er nicht verstanden, was da wirklich dran stand. Und da heißt es, da lief Philippus hinzu und sprach, verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und hier sehen wir ganz deutlich, dieser Mann war auf der Ebene des Codes stehen geblieben. Er konnte zwar die Buchstaben lesen und die Sätze lesen, aber die Bedeutung, also den Inhalt dieses geschriebenen Textes, verstand er nicht. Und jetzt kam Philippus und erklärte es ihm, sodass er nun auch die Bedeutung versteht. Er kam also auf die nächste Stufe der Information und Da heißt es nun, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an, also aus Jesaja 53, und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Das heißt, Philippus erklärte ihm, dass derjenige, von dem in Jesaja 53 die Rede ist, kein anderer ist als Jesus Christus. Prophetisch wird hingewiesen auf diesen kommenden Herrn, der am Kreuz die Schuld aller Menschen trug. Und es wird uns nicht im Einzelnen berichten, wie er ihm das alles erklärte. Es steht hier nun, er predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er sagte ihm sicherlich auch, dass er der Schöpfer dieser Welt ist, dass er nach Jerusalem gekommen war, dass er gekreuzigt wurde. Für mich und für dich, das hat er ihm alles erklärt. Und wie handelte nun dieser Mann? Der Kämmerer sagt, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten und stiegen hinab in das Wasser, beide, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Das heißt, dieser Mann wurde augenblicklich, als er das hörte, ein Nachfolger Jesu. Er stellte sich auf die Seite Jesu, wurde dem Wort Jesu gehorsam, ließ sich taufen und fuhr dann zurück in seine Heimat und hat dort den Menschen, die noch nicht von ihm wussten, weitergegeben, von diesem Jesus. Weil es der einzige Weg der Rettung ist. Ohne Jesus, sagt uns die Bibel deutlich, gehen wir ewig verloren. Mit Jesus werden wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Und das ist das Ziel Gottes, die Apobetik Gottes. Gott hat im Auge, dass wir einmal alle das Ziel erreichen, nämlich einmal bei ihm sind. Haben wir diese Apobetik, dieses Ziel verstanden, dass wir uns rufen lassen, dass wir die Bedeutung verstehen, auch handeln und Nachfolger Jesu werden. Und dann kann es an uns so geschehen, wie es hier steht von dem Kämmerer. Er aber zog seine Straße fröhlich. Es kann durchaus sein, dass heute Morgen jemand unter uns ist, der gekommen ist, ohne Jesus Christus wirklich im Herzen zu haben, ohne ihn wirklich persönlich angenommen und aufgenommen zu haben. Aber es kann gerade heute geschehen, dass der Betreffende heute Jesus Christus im Glauben annimmt. Und wenn jemand sagt, das verstehe ich nicht, wie geht das im Einzelnen, dann darf das jetzt möglich sein, gleich nach meinem Vortrag. Ich bin gerne bereit zu einem Gespräch, auch Bruder Eichtinger und andere, die hier sind, sind gerne zum Gespräch bereit, um zu zeigen, wie man zu diesem Jesus Christus, zu dem Schöpfer selbst kommen kann. Angenommen wird, und als einer nach Hause gehen kann, der seine Straße fröhlich zieht, weil Jesus Christus sein Herr geworden ist. Und dass wir doch alle diesen Anruf Gottes auch verstehen, dass er uns persönlich meint, uns ruft und uns haben will als Nachfolger Jesu, die ein neu gestaltetes Leben bekommen, wo das Denken neu wird, wo wir alte Philosophien, auch Evolutionstheorien und sonst etwas abschütteln dürfen und die Wahrheit der Wirklichkeit annehmen dürfen, die uns Gott selbst in seinem Sohn sagen lässt. Gott segne unsere Entscheidung. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Vater in dem Himmel, wir sagen dir Dank für diesen Tag, den du uns schenkst. Wir sagen dir Dank, dass du uns auch durch moderne Naturwissenschaft zeigst, dass diese Welt nicht durch einen Zufall entstanden sein kann, sondern dass du alles weislich und wohl geordnet hast, dass alle Information von dir kommt und du es alles durch einen Schöpfungsakt gemacht hast. Und wir erfahren aus deinem Wort, dass du, Herr Jesus Christus, der Schöpfer dieser Welt bist. Dass Gott alles durch dich gemacht hat. Das ist uns vielleicht zu hoch und zu schwer. Aber diese Information gibst du uns, Herr, und wir vertrauen deinem Wort und glauben dir. Und Herr Jesus Christus, wir möchten alle zu dir kommen, möchten dein Eigentum werden. Gib Gnade auch an diesem Morgen, dass niemand nach Hause geht, ohne dich angenommen zu haben. Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank,
dass du immer wieder Menschen rettest. Dass du immer wieder Menschen rufst in deine Nachfolge, die dein Eigentum werden und dich annehmen. Gepriesen sei dein herrlicher Jesusname. Amen. Ich bin damit zum Ende dieses Vormittagsvortrags gekommen. Nachmittags werden wir weitermachen, in besonderer Weise, was uns die Bibel zum Thema Schöpfung sagt, beziehungsweise Evolution, ob da auch etwas drin steht. Wir wollen jetzt Fragen stellen, die ich von hier aus direkt beantworte. Es geht ja auch auf die Mittagszeit zu. Und bin auch im Anschluss daran zu sprechen, wer ganz persönlich Fragen hat, wie man zu diesem Schöpfer kommt. Aber zunächst einmal Fragen zu dem Thema, das heute Vormittag hier abgehandelt worden ist. Ja, hier ist eine erste Frage. Zunächst einmal die Altersfrage. Die Altersbestimmungsmethoden sind sehr stark korreliert an die Evolutionstheorie. Die hohen Alter, die man angibt, sind nicht zwingend zu folgern aufgrund der Isotopenmessungen, die man kennt, sondern sie sind angepasst an die Aussagen der Evolution. Weil man dort lange Zeiträume braucht, hat man also auch hier die großen Alter eingeplant. Nun, wie kommt das eigentlich? Kann man das so willkürlich tun? Ich will das ganz kurz erläutern. Alle Langzeit, man unterscheidet im Rahmen der Altersbestimmungsmethoden zwei Arten. Das sind die Kurzzeituhren und die Langzeituhren. Die Kurzzeituhr ist die C14-Methode und die C14-Methode ist eine gute Methode, die auch eichbar ist, und zwar mit Hilfe von Baumringen. Insofern ist also diese Methode in Ordnung. Die Langzeituhren sind leider nicht eichbar. Und zwar macht man dann Folgendes. Man hat also von der Mathematik her gesehen, hat man ein Gleichungssystem, das aus weniger Gleichungen besteht als aus Unbekannten. Man muss also jetzt eine Gleichung, die man nicht kennt, ersetzen durch eine Annahme. Und diese Annahme ist jetzt eingebaut worden aus der Sicht der Evolution, dass man lange Zeiträume einsetzt. Das also ganz kurz dazu. Und auf diese Weise kommt man also zu hohen Altern. Man könnte genauso gut eine Annahme treffen und sagen, das Ganze jetzt mit kurzen Zeiträumen durchhängen. Wäre genauso möglich und genauso denkbar. Dann Ihre Frage mit den Beispielen. Werden diese Beispiele nun nicht gesehen? Nun ist es so, ich habe es ja auch angedeutet, dass wir zum Beispiel diese Angaben in den Schulbüchern nicht vorfinden. Auch nicht in den Fernsehsendungen werden uns diese Beispiele gezeigt, weil man darauf keine Antwort hat. Es gibt einfach keine Erklärung dafür. Man sagt dann vielleicht, naja, das sind eben die ungelösten Probleme im Rahmen der Evolutionstheorie. Wir wissen es nicht, vielleicht finden wir mal eine Lösung oder so. Am besten übergeht man es einfach, weil das dagegen spricht. Dann die Frage mit dem Gehirn. Wie war Ihre Frage? Achso, die langen Zeiträume, jetzt weiß ich es wieder. Ja. Es ist so, dass durch Zufall auch dann nichts herauskommt, wenn die Zeiträume lang werden. Es gibt auch Berechnungen darüber, ob die postulierten und angenommenen 4 Milliarden Jahre für das gesamte Alter dieser Erde, die zur Verfügung stehende Zeit für Evolution, dass sie einfach nicht ausreichen. Egal wie man es auch macht, welche Modelle man auch immer durchrechnet, das reicht einfach nicht. Die Zeiten sind einfach zu kurz. Aber es ist einfach eine prinzipielle Frage, auch wenn man sehr viel Zeit hätte und wenn man das Zehnfache an Zeit geben würde, kommt trotzdem nichts heraus. Denn wenn ich einen Zufallszahlengenerator beispielsweise an einem Computer laufen lasse, dann werde ich auf diese Weise niemals ein Programm bekommen, das also eine ganz bestimmte zweckgerichtete Aufgabe erfüllen kann. Und meinetwegen ein Optimierungsproblem oder ein Nullstellenproblem oder das Lösen eines Gleichungssystems oder so etwas zu bekommen. Das sind sehr komplizierte Programme, die man sich erdenken muss. Da muss man sich überlegen, welche Methode der Numerik oder so lege ich zugrunde, um also zu einem solchen Programm zu kommen. Und dann wird das in Programm umgesetzt. Beim Gehirn haben wir es genau mit solchen Dingen zu tun, ja noch viel, viel schwierigen und komplizierteren Prozessen, weil wir ja hier gleichzeitig auch noch die Messstellen haben, die aus dem Körper kommen. Es müssen ja auch eingehende Informationen,
die aus dem Körper kommen, gleichzeitig mitverarbeitet werden. Es müssen Programme sein, die genau abgestimmt sind darauf, um diese Informationen zu empfangen, weiter zu verarbeiten und andere Signale weiterzugeben. Das ist so kompliziert und so schwierig, dass es auch lange Zeiträume nicht verwirklichen können. Also ich weiß keine Methode, wie das gehen könnte. Da ist ein... Eine Eiszeit hat es mit Sicherheit gegeben. Das spricht weder für noch gegen Evolution, sondern ist einfach Fakten und Tatsachen, die man aus vielen Gründen schließen kann. Und für Fakten müssen wir immer offen sein. Wir müssen alle Fakten dieser Welt akzeptieren und nichts unter den Tisch fallen lassen. Also gegen Eiszeiten ist nichts einzuwenden.